Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 25. Folge.
Ein Jubiläum.
Ein Jubiläum, und zu diesem Jubiläum haben wir einen kleinen Ausflug innerhalb von Hamburg gemacht, und zwar an den Fischmarkt zu
den Überquell Brauwerkstätten. Da haben wir die drei Jungs von den Überquell Brauwerkstätten getroffen, nämlich Patrick Rüther und Axel Ohm, die beiden Gründer und Inhaber, und den Braumeister Tobias Hess. Und wir haben mit ihnen über Bier in Hamburg gesprochen, über ihre Learnings aus 2 Jahren Überquell in Hamburg und ihre Zukunftsvision, was Bier angeht und was das Überquell angeht.
Ja, Patrick ist ja schon recht lange in der Hamburger Gastroszene unterwegs, hat den Hamburg City Beach Club gegründet 2003 zusammen mit Tim Melzer, die Bullerei gemacht und das Alte Mädchen eröffnet, hat auch Restaurants noch in Frankfurt, in Wien, und ist tatsächlich dieses Jahr auch gerade zum Gastronom des Jahres gewählt worden von der Zeitschrift Rolling Pin mit seiner Gastroberaterfirma Tellerrand Consulting.
Für einen Juristen eine ganz spannende Vita. Axel Ohm ist da eigentlich eh nicht bunt aufgestellt. Ich meine, der Mann war Profisurfer und war danach Manager bei Remsma und ist danach mit seiner Familie nach Kapstadt ausgewandert, um dort nachhaltige Safaris anzubieten. Ist dann tatsächlich wieder zurückgekehrt nach Deutschland, hat bei der Neuaufstellung von der Ratsherrnbrauerei in den Hamburger Schanzenhöfen unterstützt, und zusammen sind die beiden jetzt beim Überquell gelandet. 2 ganz lustige Typen. Und vor allen Dingen muss man sagen, Axel ist eine echte Koryphäe, was Hamburger Biergeschichte angeht. Mhm. Also da kann man eine Menge lernen, falls da jemand mal Interesse daran hat. Der Mann kennt sich aus.
Ja, was haben wir noch? Wir haben Biere getrunken, wie immer. Wir haben einmal das Lowlander Ginger Kaffir Lime gehabt und
das Ratsherrn New Era Pilsener Smoked, sprich ein Rauchpilsener, ganz neu in der New Era Pilsener Serie oder Linie von Ratsherrn.
Ja, genau. Und wie die uns geschmeckt haben, hört ihr nach dem Interview. Und da gibt es dann auch noch Termine und weitere Infos.
Viel Spaß beim Zuhören.
Moin, Axel Ohm ist mein Name. Ich habe 2 Kinder, 18-jährige Twins, Girls, Zwillinge. Hab ein Leben mehr so im Zickzackkurs verbracht, 10 Jahre Profisport, 10 Jahre Wirtschaft, wenn man so will, international, 10 Jahre Afrika, Entwicklungsprojekte, Freiheit pur, und seit 2011 bin ich wieder in Deutschland und seit der Zeit eigentlich auch ziemlich mit dem Thema Bier verhaftet. Und mach mit Patrick und einem sehr engagierten Team zusammen, ja, das ist Überquell.
Ja.
Hi, ja, ich bin der Tobi, bin aus Oberbayern und bin jetzt auch mittlerweile seit 23 Jahren in der Brauereiwelt unterwegs und habe sie auch weltweit kennengelernt und dort meine Erfahrungen gesammelt. War eben viel international unterwegs und bin jetzt eben in Hamburg seit guten 2 Jahren bei Überquell dabei mit Axel und Patrick.
Ja, moin, ich bin Patrick, 46 Jahre alt, auch 2 Kinder, muss kurz rechnen, 5 und 10. und ja, mache hier das Überquell seit 2 Jahren mit Tobi und Axel und würde mich ansonsten auch in der Gastronomie verorten. Habe mit Axel seinerzeit sowieso schon viel in Sachen und für Sachen Craft Beer gemacht, mit dem Alten Mädchen und den Craft Beer Days und anderen Craft Beer Formaten. War vorher schon ein bisschen in der Gastro und davor habe ich Jura studiert und war mal kurze Zeit Anwalt. Und das dann lieber sein lassen.
Ach, du hast also in dem Job auch gearbeitet?
Ja.
Ah ja, okay. Weil das fand man im Netz dann so nicht.
Doch, doch.
Ich bin der Volljurist.
hier spricht der Volljurist, auf jeden Fall.
Was ist denn dein Thema, dein Schwerpunktgebiet?
Es war damals so im Studium und Referendariat einerseits Europarecht, was echt ganz spannend war. Das ist ja leider schon 25 Jahre her. Da war das also noch ein recht formbares und spannendes Gebiet. Und gearbeitet habe ich dann im Bereich Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte, Musikrecht. Das war besonders cool, weil das so eben nicht so, der Nachbar hat seinen Zaun oder das Auto hat eine Delle, so, sondern da ging es, ja, wie gesagt, viel um Musik, um Internet, was damals ja auch noch relativ frisch war. Damals ging es gerade los mit Napster und Copy Kills Music, Digitalisierung. Dementsprechend war die Laune auch nur so mittelmäßig in der Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, weil denen natürlich alle Fälle weggeschwommen sind, weil die großen Konzerne ja keine Idee hatten, wie sie Musik ins Internet bekommen sollten. Und das war eine spannende Zeit. Aber noch spannender wurde es dann mit dem Hamburg City Beach Club 2003.
Nicht so spannend, als dass es nicht gehalten hätte, ne?
Ja, ach, da gab es mehrere Gründe für. Ich war sicherlich nicht der, von den Noten her war ich nicht der Beste. So. Und wenn mir damals eine Kanzlei ein wirklich tolles Angebot gemacht hätte, hätte es durchaus sein können, dass ich das weitergemacht hätte. Weil der Bereich hat schon Bock gemacht. Aber weder gab es ein Angebot, oder es gab einerseits kein Angebot, andererseits bin ich aus Jux und Dollerei in den Beachclub-Betrieb reingeschlittert, der mir dann ziemlich Spaß machte. Und so ergab das eine das andere. Also ohne cooles Angebot und mit einer lustigen Idee war die Entscheidung dann recht einfach.
Und zack, ist man in der Gastronomie.
Ja, klar.
Deine Vita ja fast gerade so stringent ist gegenüber deiner, ne? Also,
ja. Wobei, also als Volljurist in Beachclub ist nicht ganz so stringent eigentlich.
Genau.
An sich ist ja andersrum, so aus der Gastro im Studium.
Ihr seid jetzt seit knapp 2 Jahren hier im Überquell. Kann man da schon ein Fazit ziehen? Zieht ihr wahrscheinlich ständig, oder?
Wollte ich jeden Tag. Kann man
eins ziehen. Wie ist denn euer Fazit heute?
Fazit heute? Na klar, wir würden vieles anders machen. ist völlig normal. Man sieht ein Objekt und stellt sich das vor, was wir im Kopf hatten. Mhm. Wir hatten 2 Optionen in Hamburg, die konkret waren. Haben uns für die Hafenstraße entschieden, für dieses denkmalgeschützte Gebäude. Und dann gilt es ja, die Ideen, die man hat, auf ein Gebäude zu transferieren und zu überlegen, wie macht man das Ganze.
Darf ich kurz zwischenfragen, welche Optionen es denn noch gab?
Oberhafenquartier.
Oberhafenquartier.
Okay.
Ja. Da ist jetzt ein sehr schönes Restaurant drin.
Das
Hobenkök. Und da haben wir viel präsentiert und geplant und gemacht und getan. Letztendlich war ausschlussgebend, dass wir es da nicht gemacht haben oder zurückgezogen haben, die Tatsache, dass das alles Überflutungsgebiet ist und dass der Vermieter auch nicht bereit war oder sein konnte, das irgendwie einigermaßen gegen Überflutung zu schützen. Das heißt, wir hätten einen Produktionsstandort entweder überflutungssicher bauen müssen, was sehr teuer gewesen wäre, oder in Kauf nehmen müssen, dass das möglicherweise mal alle paar Jahre überflutet wird,
hier kann das
wo schon der Braumeister grummelt. Das willst du natürlich nicht haben, Elbwasser irgendwie in der Brauanlage oder in der Brauerei.
Also hier ist es passiert, bis die Flutschutzmauer gebaut wurde, die man auf der anderen Seite sieht. Deshalb dieser Kultwirt, der hier die alten Riverkasematten Deutschland ältesten Jazzclub gebaut hatte, musste damals raus, es wurde umgebaut, aber jetzt ist das Ding safe hier. Das Konzept, das wir aus dem Kopf hatten, haben wir dann versucht, in die Mauern hier reinzubringen. Es ist ein Gebäude, eine Fläche mit einer sicherlich interessanten Herausforderung, weil es ein Schlauch ist.
Ja.
Man weiß nicht unbedingt, wenn man ein Restaurant ist, dass auch noch eine Mikrobrauerei auf der anderen Seite ist. Die meisten Leute gehen halt rechts in ein Gebäude und haben rechts 3. Auf der anderen Seite gab es noch ein Lager.
Ist das tatsächlich zu beobachten?
Ja, klar, absolut. Deshalb sind Supermärkte genauso angelegt, ne? Dass man immer reingeführt.
Ist das bei
Bremen
anders?
Bitte?
Ist das bei Bremen anders?
Ja.
Ob die Straßenverkehrslinie doch
links? Ich glaube schon, das hast du ja in England oder auch in Südafrika hast du es ja so, wenn du da aus Deutschland in Urlaub hinfährst, du weichst den Leuten immer so aus, dass du genau in sie reinläufst, weil die halt anders ausweichen. Ja. Die Rolltreppen im Einkaufszentrum sind auf der falschen Seite. Gut, Straßenverkehr sowieso.
Allein also in der Dusche morgens, ne? Wundert sich, warum das Wasser falsch abläuft.
Okay, also die Briefe und Analyseverkehr gehen gleich in euren Pub, der Rest läuft genau. erstmal in
Das ist ganz gut. Da sind die Engländer halt hinten am Pub.
So, das sind ja noch die lustigen Sachen, die interessanten Sachen für Tobi, der natürlich täglich, fast täglich Rohstoffe hinten in die Brauerei bringen muss. Ist es so, dass er eben aus dem Lager, was wir dann zu Ende gebaut haben, über Sackkarren und Ameisen eben Malzsäcke, Hopfen und so weiter vorholen muss, geht über den Bürgersteig damit und fährt dann irgendwie alles ein bisschen runter. Das ist durchaus eine Herausforderung, die im Sommer schön ist, weil ein Spaziergang im Sommer an der Elbe ist ja nicht verkehrt, ne Tobi? Aber im Winter bei minus 20 Grad, wenn der Wind hier durchpfeift, Hafengebiet, dann weht wirklich ein anderer Wind. Und dann ist es, dann prügelt man sich nicht unbedingt mal kurz die Malzsäcke rüber zu.
Das ist von 2 Meter Kerl hier geholt, ne? Ja,
das war von vornherein ja klar. Hat auch gesagt, das packt er. Nee, es gibt schönere Aufgaben. Nein, da kommen wir zum Thema. Wir haben natürlich versucht zu verstehen, wie ist hier auch der Verkehr, wie gehen Leute, Laufkundschaft. Und keine Frage, Hamburg ist als Tourismusstadt, er hat sich gigantisch entwickelt zwischen Fischmarkt und Elbphilharmonie. Was hier los ist, ist unglaublich, wenn man das touristisch sieht. Das haben wir aber nicht ganz so gesehen. Unser Wunsch war es, vor allem Hamburger, sag ich mal, eine Option, ein tolles Angebot zu machen. Park Fiction kam uns natürlich entgegen, weil der Park extrem viel von Hamburgern frequentiert wird. Eine schöne Zeit, also da ist fast Touri-freie Zone. Und wir haben gesagt, da gehören wir irgendwie hin. So, aber im Winter ist auch Ruhe oben, wirklich Ruhe, weil es bei minus 20 Grad kalt ist und sich nicht so viele Leute hierher verlaufen. Und eine U-Bahn, S-Bahn-Station, Reeperbahn oder Landungsbrücken ist schon ein gutes Stück weg. 10 Minuten lang zu gehen, ist nicht einfach. Daher können wir jetzt sagen, wir haben den Winter unterschätzt, wie kalt und tough es hier ist. Deshalb ist unser Brewpub vielleicht auch eine Nummer zu groß geworden.
Okay.
Und das, was wir so als Halligalli, Brewpub, tolles Leben, kein Braugasthaus, was wir im Hinterkopf hatten, sondern jetzt ein Pub mit all dem zu machen, haben wir nicht so hinbekommen, ehrlich gesagt. Das ist nicht so die Bude geworden, die es ist. Da mussten wir dann auch überlegen, hey, wie gehen wir damit um? Wir haben ganz, ganz tolle Kunden, die die Fläche nutzen, mieten für Veranstaltungen, für Workshops, für der Senat mit Ministerpräsidenten, alles toll. Es ist auch schön, das ist ein Stück Hamburg, dann auch auf Blumen und Voss zu gucken und ein gutes Bier zu trinken. Aber Pub im eigentlichen Sinne nicht ganz so hinbekommen über weitere Strecken. Was viel besser geworden ist, als wir uns das vorgestellt haben, ist die Terrasse oder der Biergarten. Das ist wirklich eine Fahrradlocation geworden. Hier sind manchmal hunderte von Rädern am Zaun. Okay. Leute kommen her, pilgern runter. Der Lärm der Straße ist nicht mehr spürbar. Und es ist auch nicht schlimm, auf der falschen Straßenseite zu sitzen, Bier zu trinken, eine Pizza zu essen, mit Freunden hier zu chillen. Jetzt ist er noch nicht ganz so grün, aber in 4 Wochen ist alles wieder zugewachsen. Gräser, weiß ich, Erdbeeren und Gemüse.
So ein bisschen Urban Gardening da, ne?
Genau, das geht jetzt Ende Mai dann richtig los auf dem Dach vom Lager. Dann wird das offiziell auch eingeweiht. Die ersten Kästen stehen schon. Das ist so das große Opening, was wir jetzt noch vor der Nase haben. In
aber 4 Wochen. Schulgarten,
mit der Schulgarten oder so haben wir gelesen.
Genau, das ist in 4 Wochen dann endlich soweit, dass es losgeht. Die Schüler haben da maßgeblich Hand angelegt.
Ja. Von der Schule hier oben in Sankt.
Genau, das ist eine Ganztagsschule.
Die haben auch eine eigene Küche, die haben Lehrer, die mit der Klasse kochen, also die sind da schon sehr, sehr weit. Insofern ist das top, dass die nur einmal noch nicht mal über die Straße, sondern einfach nur aus dem Schultor raus müssen und wir das mit denen gemeinsam machen können.
Da zieht ihr ja eure zukünftige Kundschaft groß.
Das ist aber böse. Frühes Verführen von Minderjährigen zum Bier. Ist nicht ganz so der Ansatz. Also die Idee ist einfach, Kräuter und Gemüse auch wirklich verwenden. Wir haben eine ganz engagierte Küche. Da wird Patrick gleich noch ein bisschen was erzählen. Und die Kräuter und das Gemüse saisonal dann auch auf Pizzen einzusetzen oder in der Küche der Schule. Das ist eigentlich die Basis. Es geht nicht darum, so einen schönen Deko-Garten zu machen, wo man nur ein paar schöne Pflänzchen hat, sondern nee, die Schüler sollen auch dann ernten und das geht dann auch in die Küche und es wird dann auch gegessen.
Super.
Bleiben wir noch einmal im Moment bei dem, also es ist ein wunderschönes Projekt, da sind viele Ideen, sich in diese Nachbarschaft weiter einzugraben und zu integrieren, das ist, glaube ich, für euch auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dieser Brew Pub, ist das für euch dann soweit, okay, wir haben es nicht hingekriegt, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir diese Fläche weiter vermieten oder gibt es da irgendwie Pläne, wie man damit umgeht, mit der Tatsache, dass der Winter in Hamburg sich so aufdrängt und die Hamburger dann doch zur Resignation und zum Drinnenbleiben neigen.
Ja, also sowohl als auch. Der Brewpub entwickelt sich positiv, muss man auch ganz klar sagen. Man muss aber auch sagen, dass wir von Anfang an oder zu Anfang nicht das eine Gesicht hatten, welches immer im Brewpub steht und für den Brewpub steht. Mhm. Axel und ich selbst konnten es nicht. Und Tobi wollte nicht. Nein, kleiner Scherz. Tobi als Braumeister hat natürlich anderes zu tun. So. Ja. Und wir glauben nach wie vor ganz fest daran, dass das eine geile Location ist. Oder wir glauben es nicht, wir finden es ernsthaft, weil die Brauerei ist direkt da, nicht hinter Glas, sondern es zischt und dampft und ist alles erlebbar, anfassbar. Aber eben durch fehlende Laufkundschaft in dieser Lage im Winter ist das so ein bisschen mau. Wir können ihn aber optimal nutzen für eben all das, was Axel auch schon angesprochen hatte. Also sowohl für Schulungen, Lehrgänge, Bierkurse, Brauereiführung, aber auch für private Feiern, für eigene größere Feiern, Konzerte, Lesungen. Genau. Also da ist andererseits natürlich auch ein Luxus, so einen Raum zu haben und zu sagen, ach, was machen wir denn da? Also dann, wenn man sowas denkt, dann gibt es meist eine optimalere Nutzung für so einen Raum. Aber das halten wir uns extra ein bisschen frei, um den nutzen zu können. Oftmals, wenn es im Restaurant voll ist, ist es ein sehr gutes Warte-Überlaufbecken. Also eben die Gäste, die hier runterkommen, ins Restaurant wollen, wenn es hier gerade voll ist, weil so riesig ist das Restaurant ja auch nicht, dann können die da optimal warten. Die wollen natürlich dann auch nicht wieder weg oder raus in die Kälte. Also die Entwicklung ist positiv, wir haben es aber am Anfang unterschätzt. So, weil wir dachten, okay, komm, wir bauen das Ding wie einen geilen Brewpub, eine geile Kneipe. Ein bisschen kommen. Vorausgedacht, genauso wie hier im Restaurant auch. Wenn ihr euch umschaut, ihr seht ja, das ist nicht so, wie wir es damals im alten Mädchen eingerichtet haben. Es ist auch nicht so wie andere Dinge, die ein ähnliches Konzept verfolgen, sondern wir wollten schon, sagen wir mal, die nächste Stufe gehen. Wir wollten hier schon etwas bauen, was, sagen wir mal, eine Eigenständigkeit hat, was jetzt nicht bierselig ist. Und wenn bierig, dann eher im Sinne von London, New York, wie auch immer, bierig, weil, sagen wir mal, gemütliche, bierige Konzepte gibt es genug. Die haben wir selber gemacht und das ist auch schön, aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir hier jetzt wieder alles mit Holz vertefelt hätten und so. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also das heißt, Brewpub kommt, aber momentan wäre der besser genutzt, wenn wir da eine Flaschenabfüllung stehen hätten zum Beispiel oder sonst irgendwas. Dann könnten wir ihn aber eben gar nicht mehr für Gastlichkeit nutzen. Und wir haben uns ja für diesen Ort entschieden, weil wir den extrem geil finden. Mehr Hamburg geht aus unserer Sicht nicht. Also für uns ist Hamburg St. Pauli und nicht Stellingen zum Beispiel. Und,
jetzt haben wir Stellingen verloren. Als wir ja,
das tut mir leid. Bei aller guter Nachbarschaft natürlich, aber für uns ist es eben mehr St. Pauli. Und wir haben uns für eine Heimat entschieden und nicht für einen Produktionsstandort. Und das ist das, was Tobi manchmal wehtut. Also wir haben hier eine fette Anlage drin. Das ist weit mehr als eine Gasthaus- oder eine Showbrauerei. Wird sicherlich Tobi noch was sagen können. 15 Hektoliter.
15.
Und einmal zwischengefragt für unsere Hörer, die jetzt noch nicht hier waren. Wie groß ist der Pub? Wie groß ist das Restaurant?
Boah, ich bin immer schlecht mit Quadratmetern. Also Restaurant hat rund vielleicht 80 Sitzplätze. Ich würde mal sagen, was ist das hier, 200 Quadratmeter? Also Gastraumbereich plus Bar ohne Küche und Lagerflächen. Und Brewpub hat dann 120 Quadratmeter, weil ja ein Teil des Brewpubs oder Brauerei die Brauerei sozusagen.
Und vor die Terrasse dann einmal quer rüber, die hat dann auch nochmal wahrscheinlich so um die 130 Sitzplätze.
Genau, die hat exakt genauso viele Sitzplätze, wie die Plätze drin zusammengenommen sind. Mhm. Mehr dürften wir da nämlich gar nicht haben, weil sonst andere Regelungen gelten würden.
Ah, das sind diese Regelungen, über die du auch lauter geschimpft hast, die vielleicht einige mitbekommen haben in den Medien.
Ja, wobei das, ja, das ist eine andere Geschichte.
Das gefällt dir vom Rolling Pin. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Aber was tatsächlich
dann
super
ist. Dann haben wir einmal die Straße dazwischen und da drüben ist die Elbe für die Menschen, die.
Genau.
Der Fischmarkt.
Der Fischmarkt ist ja nicht nur der kleine Platz vorne an der Fischauktionshalle, sondern er zieht sich wirklich hier ein Stück runter. Die Straße heißt auch witzigerweise nicht Hafenstraße. Jeder verortet die als Hafenstraße, heißt offiziell St. Pauli Fischmarkt. 28 bis 32, ich verstehe kein Mensch, aber ist halt so.
Weil ganz jeder, offiziell, dem wir sagen, unsere Adresse ist St. Pauli Fischmarkt 28, da fährt jeder erstmal dahin.
In die andere Richtung, ja, genau.
So. Und das ist quasi, ne, auch die Hafenstraße, umgangssprachlich, aber die Postadresse ist eben St. Pauli Fischmarkt.
Aber was tatsächlich super funktioniert, ist die Gastro auch drüben im Brewpub.
Also wenn man da eine Pizza bestellt und denkt man ja, ich habe die jetzt bestellt die und bezahlt, die kommt nie an. Ja. Die kommt aber an.
Das die kommt an.
Das habt ihr.
Das überrascht euch selber. Das ist schön.
Dann ist die eine wirklich angekommen. Ja. Wir haben es öfter mal probiert. Also wirklich auch in sehr vollen bei eurem Weihnachtsbier, als das vorgestellt wurde, waren wir da. Und das hat total super funktioniert. Und da waren wir echt beeindruckt, wie in so einem Gewimmel auf einmal einer mit einer Pizza vor dir steht.
Absolut. Ja, das sind natürlich. Sagen wir mal, wir
das wollen. War gar nicht unsere.
Genau, so, das hat sich der andere nämlich geärgert.
Das war die Chefpizza, die haben wir einfach ab.
Nein, also das, und wie du sagtest, mit Gewimmel und Weihnachtsbier und so, das ist das, wo wir Bock drauf hatten. Wie gesagt, wir haben lange Zeit einen anderen Laden gemacht, einen schönen großen Laden, wie gesagt, mit dem alten Mädchen. Und hier ging es uns darum, nochmal wieder noch näher dran zu kommen, es wuselig, eng, laut zu haben, hier als Pizzeria, da drüben als Pub. Und was Axel auch sagte, was wirklich cool ist, ist im Sommer, sobald das Wetter gut ist oder es irgendwie zulässt, ist die Terrasse halt auch voll.
Ja.
Und das macht echt Spaß und zeigt uns. Und die ist nicht voll mit Touristen. Also Tourist jetzt mal als negativen Ausdruck. Wenn wir in einer anderen Stadt sind, sind wir ja zwar auch Touristen, aber sagen wir mal interessierte Stadtbesucher. Davon haben wir hier sehr viele. Also wir finden in vielen Blogs und so weiter statt, sodass wir auch das sofort mitkriegen, wenn interessierte Spanier, Engländer, also Bier-Interessierte oder an der Location-Interessierte da sind. Mit Touristen meine ich eben wirklich eher so alle dieselbe Regenjacke an und komische Hüte auf dem Kopf. So, und davon haben wir recht wenige hier. Da mag vielleicht auch das etwas rustikale Erscheinungsbild ablenken oder abschrecken, aber insofern freut uns das sehr, dass das dann doch sofort ankommt, nachdem hier ja jahrelang wirklich alles tot war. Die Location war ja jahrelang tot, hier war nichts.
Vielleicht werden die schlimmen Leute auch vorher abgezogen und gehen die Treppe hoch.
Das
ist wahrscheinlich der Vorteil der Lage dann doch.
Ja.
Du hast es ja schon angekündigt, ihr wolltet einen Heimatort und keinen Produktionsstandort. Habt ihr als Heimatort, ihr sagt, es sind nicht so viele da, wie ihr erhofft habt, du sagtest, es sind die richtigen Leute, sind es auch biertechnisch die richtigen Leute? Was für Leute habt ihr hier, wenn wir von richtigen Leuten sprechen können? Kommen die wegen des Bieres, der Pizza?
Ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Das wäre nämlich, oder ist auch eins der Resümees, die wir hier ziehen und gezogen haben. Was sind wir hier eigentlich? So, also es gibt so viele Überquells. Es gibt einen Überquell als Biermarke, die in ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel stattfindet, mit unseren Hauptbieren. Es gibt einen Überquell mit wirklich experimentellem, geilen Scheiß, den wir brauen. Es gibt einen Überquell hier mit einer fetten Terrasse, wo eigentlich egal ist, was es gibt, weil es eine tolle Terrasse am Hafen ist. Und es gibt eine Überquell-Pizza und ganz viele andere noch und eine Pizzeria, eine Überquell, neapolitanische Pizza. Also nicht irgendwie, wir sind ein Braugasthaus und müssen irgendwas zu essen machen, sondern wir haben uns auch schon richtig Gedanken mit dem Essen gemacht. Vielleicht ist das auch so ein kleiner Spleen von uns, dass wir halt so ein bisschen sprudeln vor Ideen und die alle immer unterbringen wollen dann in so einem Laden und das vielleicht einfach ein bisschen überfrachtet ist. Aber auf jeden Fall gibt es hier eine Eigenständigkeit auch wirklich als Restaurant, als neapolitanische Pizzeria. Insofern haben wir...
Aber gute handgemachte Pizza und gut handgemachtes Bier versteht sich ja eigentlich schon, oder?
Das versteht das sich
haben
super.
Wir haben rausgefunden, da waren wir total baff. Wir sind ja nicht nach Italien gefahren, jetzt machen wir mal Pizza. Wir haben zufälligerweise in London festgestellt, wieso schmeckt die Pizza so gut? Und hat uns jemand erklärt, wie die gemacht wird. Wir nach Neapel, da haben wir dann die Meister alle besucht und wir konnten es nicht glauben. Also Norditalien, tolle Biere, Winzer, die zum Bierbrauen übergegangen sind, waren nicht
war
irgendwie...
War das vor oder nach der Öffnung hier?
Na, vor der Öffnung, weit vor der Öffnung, hallo. Und in Neapel, was uns umgehauen hat, dass die dort an der Amalfi-Küste in den mega geilen Pizzerien nicht nur eine tolle Weinkarte hatten, sondern immer eine Bierkarte. Fantastische italienische Craft-Biere. Wir haben gesagt, hä, das gibt's doch gar nicht. Man trinkt in Neapel richtig engagierte Biere. Mit den Pizzen, das ist ja wohl super. Und dann haben wir uns noch tiefer in das Thema reingedacht, reingearbeitet, haben dann auch Handwerker gefunden, die tatsächlich diese 8 Tonnen schweren Äumel da gebaut haben, diese Öfen, die nicht von der Stange kommen, sondern wirklich Schicht für Schicht gebaut wurden, die notwendig sind, um diesen Pizzastil dann auch wirklich umzusetzen. Also viel zu verkopft, viel zu aufwendig. Man kann das auch einfacher haben. Wir haben es trotzdem gemacht.
Also überfrachtet wollte ich damit sagen, ist es nicht, so wie du ja auch sagst, es passt ja eigentlich ist es ein Ganzes, das würde sich schon verstehen.
Das versteht sich total, nur es gibt Leute, die kommen hier wegen der Pizza hin, die finden das toll, oh love, love, Pizza, Pizza, Instagram, und andere Leute, die, und wissen überhaupt gar nicht, und es ist denen auch egal, ob es hier eine Brauerei gibt oder nicht, oder gutes Bier gibt oder nicht. Dann gibt es andere Leute, die kommen wegen des Bieres, denen ist relativ egal, was es hier zu essen gibt. Also es ist wirklich, und dann gibt es Leute, die einfach, ach, das ist ein cooles Ding da an der Elbe, lass da mal hingehen. Also das
kannst du mir sagen, von welcher Gruppe denn die meisten kommen?
Tja, nee, kann ich nicht. Sonst würde ich nicht so lange überlegen. Schneidet ihr das, dann kann ich ja noch länger überlegen.
Das ist nicht... Wir wissen, dass Nerds kommen und die wissen, dass wir einen Hyper-Double-Niper am Start haben und dieses und jenes. Die fragen dann noch gezielt nach, das weiß man, ist auch gut. Die legen sofort den Ausweis auf den Tisch und sagen, ich möchte hier engagiertes Bier trinken. Und dann gibt es 9er, 10er Gruppen Mädels, um die 20 Jahre alt. Ja, Bier, ganz nett, Pizza auch, ist irgendwie nett und Herzchen, so wie Patrick gerade beschrieben hat. Trinken aber auch alle Bier. Und finden wir total geil. Wir finden es super, dass wir nicht so ganz schnell zu kategorisieren sind, sondern dass es ja unterschiedliche Motivationen gibt, Bier zu trinken oder an Bier nach wie vor rangeführt zu werden. Wo stehen wir denn in Deutschland? Also ja, Craft Beer ist mittlerweile in manchen Munden und man merkt auf den Veranstaltungen, dass es Mainstreamer wird. Toll, dass Leute, ganz normale Menschen, sich über ein Lager an Pale Ale schon unterhalten und so. Das war vor 5 Jahren nicht möglich gewesen. Finden wir super, wirklich super. Wir finden es auch total cool, dass Leute, Jüngere gibt, die so um die 20 sind, hierher kommen und nicht nur, was weiß ich, einen Limo zur Pizza, sondern auch mal ein Bier probieren oder mal diese 5 kleinen Gläschen probieren. Mhm. Das Tasting-Brett, so wie wir das nennen, was in anderen Linien auch gibt. Das ist genau richtig, um irgendwie ranzuführen und vielleicht auch mal die eine oder Frage gestellt zu bekommen. Finden wir total gut. Also das ist, unsere Haltung war ja immer eher lieber missionieren, als den Nerds noch eine dritte Geschichte zum Hopfen zu erzählen, der bei vollem Mund gepflückt wurde. Weil wir in Deutschland auch, ich glaube, einen langen Weg vor uns haben, um das Thema Bier so in der Wahrnehmung, wie wir es haben, irgendwie auch da mit zu begleiten und mit auf den Weg zu bringen. Daher ist es schön, dass wir so sehr heterogene Gäste und Besucher haben.
Ich erlebe euch da auch so ein bisschen heterogen tatsächlich. Also ihr habt ja sehr starke Standardbiere. Und als ihr auf den Markt gekommen seid, Respekt für eure Pizza, finde ich großartig, ist ein toller Laden, auch im Winter übrigens, kommt ja ganz raus. Ich habe den Laden tatsächlich am Anfang stark als touristisch empfunden, weil es die Lage ist. Ja. So, als Hamburger habe ich da schon eine erste Barriere. Und dazu kommt natürlich, es ist ein Brewpub, du hast irgendwie so als Biertrinker, willst du Abwechslung. So. Ja. Die sind ja sehr fordernd, diese Biertrinker. Und ich erlebe euch in eurem Bier, da kann Tobi bestimmt nachher auch was zu sagen, wahrscheinlich rede ich Quatsch, sagt er gleich. Aber ich erlebe euch in euren Bieren sehr konstant. Ihr habt Limiteds am Start, die sehe ich gar nicht so oft, muss ich zugeben. Die sind für mich nicht so präsent. Und ihr habt die Saisonalgeschichten. Ich trinke gerade eins, Spring Ale, ist übrigens auch sehr lecker. Ist dir gut gelungen. Und ich habe ja auch noch dieses hier frisch vom Tank. Das hast du schon ausgetrunken, das schien dir geschmeckt zu haben.
Er wird schon ganz ruhig.
Er wird schon ganz ruhig, genau. Wie schwer ist es da, diesen Weg zu gehen, diese Leute zu kriegen, die für euch bestimmt auch wichtig sind als Biermarke, nämlich die Leute, die mit Rate Beer reinkommen und dieses Bier bewerten und dann die Leute, die jetzt hierher kommen und einfach nur irgendein Bier trinken wollen. Aber ihr wollt ja, denke ich, doch als Biermarke wahrgenommen werden. Wie ist da dieser Weg? Ja. Also, da seinen Weg durchzufinden.
Ja, vielleicht, wir haben jetzt nicht so diese Mega-Strategie gehabt, so die wollen wir abholen und die und dann müssen wir das machen und das machen. Ja. Sondern wir sind mehr aus dem Bauch gekommen und haben gesagt, Bier muss geil sein und Gastro muss geil sein. So wie wir es beschrieben haben. Jetzt ist es natürlich nach 2 Jahren so viel einfacher, zurückzublicken und zu sagen, ja, hätten wir mal damals und überhaupt und so weiter. Ja, natürlich würden wir heute einige Sachen etwas anders machen. Den Standort würden wir nicht anders wählen, den würden wir nochmal machen. Wir würden schauen, dass wir Tobi das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen würden durch die langen Wege. Wir hätten...
Das schadet ihm gar nicht.
Nein, wir hätten... Wir haben immer gesagt, das war von der ersten Stunde an, wir wollen Standardbiere brauen, das ist wichtig. Weil wir müssen irgendwie auch leben. Ne? Und wenn man sich so eine Brauanlage in der Größe hinstellt und noch einen Lehrling mit dabei hat und Menschen füttern möchte und jeder soll seinen Lohn bekommen, dann musst du auch eine gewisse kommerzielle Gedanken haben. Sonst, weil wir nicht von einem Mäzen supported wurden, sondern wir haben es Gott sei Dank hinbekommen, eine Bankfinanzierung. Und wir arbeiten tagtäglich gegen einen Businessplan. Das ist so. Den müssen wir erfüllen. Und wenn wir den nicht erfüllen, dann sieht es schlecht aus. Das ist die harte Realität. Bei aller Romantik, die man eigentlich so hat, wenn man über tolle Biere nachdenkt und so weiter. Ja, wir hätten vielleicht mehr mit den Limiteds und mehr gespielt und so weiter. Aber da müssen wir auch dazu sagen, Tobi kommt aus einer Welt, die er anfangs beschrieben hat. Patrick und ich haben in einer anderen Welt gelebt. Wir haben auch Zeit gebraucht, um es kennenzulernen. Und das, was man jetzt als Resultat in den Gläsern hat, ist auch irgendwie ein Commitment von uns allen. Zu sagen, wir machen Mainstream-Craft-Biere, die irgendwie auch bezahlbar sein sollten. Nicht über jenseits von 3 Euro, sondern vielleicht um die 2 Euro. Ja. Und wir machen keinen Shit. Limitierter, was man heute noch nicht überall sieht. Aber die Sude sind Gott sei Dank ausverkauft. Das heißt, die verteilen sich dann schon über die 170 Craft-Shops irgendwie in Deutschland. Und die kosten dann auch mehr. So wie teurer, geiler Shit kosten einfach muss. So. Auch das funktioniert und die Marke hält das beides irgendwie aus, sowohl auf der einen Seite und auf der anderen Seite mal limitierte Sachen irgendwie mitzunehmen. Spaß macht natürlich nicht das Ewige immer gleich wieder einzubrauen, sondern neue Sachen entwickeln, andere Leute mal am Tisch zu haben, das Jülebrück auf den nächsten Level zu bringen und irgendwelche Sachen, das ist super, super kreativ, aber davon ist es irre schwer zu leben. Also da muss ich meinem, müssen wir jedem Mitarbeiter sagen, du, wir können ja alles ausprobieren, wenn am Monatsende was übrig ist, dann können wir es auch verteilen. Aber das ist nicht unser Job. Unser Job ist, Tobi und allen anderen die Sicherheit zu geben, dass sie am Monatsende definitiv ihr Geld zu bekommen. Und da ist es in einer Zeit, wo das ganze Thema handgemachte Biere sich in Deutschland entwickeln, unglaublich wichtig, sage ich mal, einen Ansatz zu haben, der auch Verkaufbarkeit definiert und auf der anderen Seite die Freiheit lässt, keinen Scheiß zu machen.
Du darfst noch was sagen.
Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass, sagen wir mal, wir beschäftigen uns ja, sagen wir mal, seitdem es in Deutschland ansatzweise losging mit Craft Beer und sind auch sicherlich in vielen Ecken der Welt gewesen, wo Craft Beer zelebriert wird und haben bestimmt das eine oder andere IPA getrunken. Und wir halten es für schwieriger, einen zugänglichen Bierstil zu brauen, den einigermaßen konstant und bekömmlich zu brauen und ausgewogen zu brauen, als jetzt alles, was man an Hopfen im Keller rumliegen hat, irgendwie ins Bier reinzuschmeißen und damit den ein oder anderen vielleicht die ein oder andere leichte Nachlässigkeit vielleicht auch zu überdecken und zu übertünchen. So.
Das ist aber eine kleine Spitze gegenüber den
Nein. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht.
Das ist eher
ein Lob. Das ist eine Meinung und Lob von oder ein Lob für Tobi, der eben handwerklich sehr klar und vernünftig braut. So, und das ist das, was uns in der Anfangszeit davon abgehalten hat, uns jetzt darüber zu definieren, dass wir nur das IPA mit 12 Hopfensorten haben, so, sondern dass wir erstmal, sagen wir mal, mit zugänglichen Bieren mit hoher Drinkability gestartet sind.
Aber war es denn von vornherein auch Plan, also Überquell auch als Biermarke zu etablieren, weil ihr braut ja, die Flaschenbiere macht ihr ja nicht hier.
Richtig.
Genau. Wo macht ihr die, Tobi?
In Traunstein in Oberbayern.
Wie oft bist du da im Schnitt?
Also nachdem das ja auch meine Heimat ist und das bietet sich halt immer wieder an, dass wenn ich mal bei meiner Familie daheim vorbeischaue, dann hier auch mal anklopfe und mir das Ganze zu Gemüte führe. Also eigentlich alle 2 Monate ungefähr bin ich im Süden unten.
Und das war von vornherein aber auch geplant, dass ihr das so macht? Also dass von vornherein, sagen wir mal, die größere Masse da unten gebraut wird und für den Brauhub wird hier gebraut.
Also wir hatten nicht den Ort von der ersten Sekunde, sondern wir haben ein Casting gehabt. Wir haben ja auch ein bisschen Erfahrung.
Casting hört sich jetzt ein bisschen
drin. Nein, wir haben uns natürlich verschiedene Brauereien angeguckt.
Natürlich, klar.
Und natürlich sagt jede Brauerei, ja, für den Preis können wir das machen und in Bayern dürfen wir nur Reinheitsgebot und so weiter. Und der entscheidende Faktor für Traunstein mit den hatte Tobi auch vorher gar nicht großartig Kontakte, obwohl das Chiemgau ist, war ganz klar die menschliche Komponente. Wir haben Tobi gefragt, Tobi, wo sind die coolsten Leute, mit wem werden wir auch noch in 5 Jahren Bock haben? Es laufen auch mal Sachen schief, da muss man sich angucken und da muss man so eine Scheiße auch irgendwie auslöffeln können und gemeinsam drüber sprechen können. Und da hat Tobi eine klare Präferenz gehabt, zu sagen, ich traue denen am meisten zu, dann sind wir runter. Hatten natürlich, wenn man sich kennenlernt, Bewerbungsgespräch so irgendwie, ist immer alles super nett. Und dann gab es irgendwann nochmal Beef und nochmal und nochmal. Und da haben wir gemerkt, das war eine super Entscheidung, weil wir mit denen diese Phasen auch gut hinbekommen haben, wenn Sachen mal schiefgegangen sind. Und heute würde ich keinen anderen wieder nehmen, außer Schnitzelbaumer, um das so zu machen, wie wir es heute machen. Aus meiner Sicht. Tobi hat da nochmal andere natürlich Abstimmungsmöglichkeiten, Optionen mit dem Team. Die waren aber auch bei uns. Wir haben denen auch St. Pauli vorgestellt. Wir haben denen Hamburg vorgestellt. Wir haben denen gesagt, ihr müsst verstehen, warum die Hamburger so denken, wie sie denken. Mhm. Wir sind nämlich ein bisschen anders. Und in jeder Region leben Menschen anders geformt, mit anderen, durchaus vielleicht anderen Werten. Und wir haben relativ schnell festgestellt, als sie in Hamburg waren, das wird was. So. Ja, und mit dem Gefühl sind wir ran. Und das ist nach wie vor da. Und es ist toll, wenn wir über neue Bierstile reden oder Veränderungen reden, was das für ein Prozess ist. Das ist nicht so, wir bestimmen und die müssen machen. Das ist ein so klassisches, ja, sondern es ist ein echt tolles Verhältnis. Mhm.
15 Hektoliter die Anlage hier, sagtest du. Wie teilt sich das auf? Wie viel braucht ihr jetzt exakt hier vor Ort? Wie viel braucht ihr in Traunstein?
Ja, wir brauchen mittlerweile in Traunstein mehr als in Hamburg. Dazu müssen wir aber sagen, wir sind noch nicht hier in der Vollauslastung. Wir haben noch nicht die 2000 Hektoliter erreicht, die man hier brauen könnte. Hier füllen wir bis jetzt, nein, wir haben gerade angefangen mit Flaschenabfüllung, hatten bis jetzt die ersten anderthalb Jahre nur Fassabfüllung. Jetzt haben wir einen Flaschenabfüller. Das heißt, diese ganzen limitierten Sondergeschichten wird es demnächst, gibt es parallel jetzt schon in der Flasche. Das heißt, jetzt geht es erst los.
Jetzt
hier aus Hamburg, genau. Und wie viel macht ihr im Jahr ungefähr alles zusammen? Wisst ihr das auswendig?
Ich weiß tatsächlich so nicht auswendig.
Kurz vor 3000.
Okay, alles klar.
Es gab ein schönes Zitat im Netz, was ich fand. Der Baustil von Tobi ist well-balanced, rund und weist keinerlei Bierfeder auf. Er ist harmonisch, hat keine Ecken und Kanten, er ist eher vorsichtig als radikal. Das hat sofort zu uns gepasst, hast du gesagt. Was sagst du dazu, Tobi?
Ja, man fühlt man sich fast geschmeichelt. Ich meine, ja, stimmt. Also nachdem wir hier keine Pilotplant haben und hier nicht rum experimentieren können, muss das eigentlich gleich auf den ersten Versuch sitzen. Mhm. Und dann bin ich, ja, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und dann Baby Steps in die Richtung, in die erstmal eine sichere Bank.
Der Keller von Hopfen, der von Patrick eingeladen worden ist, offensichtlich fehlt hier.
Ja, wir haben schon eine beträchtliche Sammlung an diversen Hopfen. Aber
wir haben noch vernünftig einen.
Naja, also wir haben in der Tat heute erst wieder eine große Menge verbraten. Also wir machen jetzt auch, hier steht ja das New England.
Ja, aber das hier jetzt auch.
Ja, genau. Hamburg
in der Flasche.
Super. Genau. Und da sparen wir nicht mit Hopfen. Also, aber in der Regel soll es halt ja, erkennbar sein, was, wovon kommt jetzt noch der Geschmack. Und, zu viel durcheinander ist vielleicht ab und zu. Ich mag es gern reduziert.
Aber rumexperimentieren, macht das als Brauer nicht auch Spaß?
Das macht selbstverständlich Spaß. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt immer noch in der Phase, dass man sagt, das muss einfach passen. Also da jetzt mal irgendwas für einen Canale Grande zu brauen, das haben wir jetzt keine Lust drauf und ist auch noch nicht vorgekommen und soll auch so bleiben. Und von daher, ich würde sagen, das muss ja auch wachsen. Und dann können wir wirklich mal irgendwas Wildes machen, wo man sagt, ohne jetzt groß im Vorhinein zu planen oder okay, die grobe Richtung vielleicht vorzugeben, ja, aber dann halt wirklich wie beim Kochen einfach mal loslegen. Und so hier ein bisschen, da ein bisschen und dann schauen wir, wo wir rauskommen. Also das ist in der Tat dann interessant und herausfordernd, wenn man zum Beispiel beim Abläuten noch nicht mal weiß, ob man vielleicht untergärig oder obergärig vergärt. Solche Geschichten, das finde ich dann schon wieder interessant. So spontane, also wirklich spontane Geschichten. Intuitiv. Das ist ja wie beim Kochen genauso.
Du hast gerade eben gesagt, ihr musstet euch alle noch kennenlernen.
Ja.
Wie lief dann dieser Prozess ab? Hat das Reibung, sich da zu finden, welchen Weg finden will? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Erzählt doch mal. Wie viele blaue Flecken hatte
der? Es war so, Patrick und Tina haben Tobi kennengelernt, als ich gar nicht in Deutschland war. Und haben mir dann geschrieben, cooler Typ, irgendwie so. Ist jetzt nicht so der Aufschneider, der Hipster und hin und her.
Das war er hat einen Bart.
Aber er ist nicht tätowiert.
Aber nein, keine genau. Tattoos.
Ihr habt echt dran gearbeitet.
Und nur wenig einschlafen.
Bevor das Gespräch stattfand, haben wir ja mal gesagt, wie stellen wir uns eigentlich unseren Wunschbraumeister. Erstmal haben wir gesagt, wir wollen einen Braumeister haben. Wir wollen keine Gypsy-Brauer sein, sondern wir wollen eine Brauanlage haben. Wir gehen dieses Risiko ein, wir gucken, dass wir diese siebenstellige Summe zusammenkriegen die es nachher gekostet hat. Das war auch klar von der ersten Sekunde an. Das ist eine Riesenentscheidung. Andere bauen sich ein Haus und machen sonst was. Wir haben uns wahnsinnig verschuldet, ja. Und haben gesagt, und wir wollen auch einen Meister dafür haben, weil Patrick und ich uns nicht zugetraut haben, machen wir Brauereiausbildung und das Ganze zu machen, Meisterschule und so weiter. Wir haben gesagt, wir haben unsere Talente woanders sitzen. Deshalb lass uns einen Braumeister suchen. Idealerweise hat der Braumeister die deutsche Ausbildung gemacht, eine Meisterschule in Deutschland. Dann ist er natürlich ein bisschen eingeschränkt von seinem Horizont und war dann im Ausland und hat den ausländischen Brauerei. Das war unser Profil. Das stand, steht heute noch irgendwo da drin und haben gesagt, so ist unser Wünsch dir was. Das war ja Wünsch dir was.
Habt ihr auch so eine Strichmännchenfigur?
Ja, aber mit so einer Taille. Aber komm, kriegen wir nicht hin.
Nein, also das soll ganz klein und dünn sein.
Ja, genau. Nee, das war die Idee. Und dann kam ich nach Deutschland und habe dann relativ schnell Tobi kennengelernt, weil der schon Richtung Norden, hier im Norden gelebt hat bei seiner Freundin. Und haben dann, die Firma war noch gar nicht gegründet, deshalb konnte am Anfang gar nicht angestellt sein. Haben wir erstmal als Freelance-Basis die Basics besprochen und dann wurde auch ganz schnell schon bei Rommeis Zeit und Raum gebucht und Brauanlage, um die Testsude zu machen. Weil die Biere, die wir brauen wollten, hatten wir natürlich schon im Kopf. Wir wussten ganz genau, doch ziemlich genau, was wir wollten. Und das war dann die Phase, oh, wie ist denn das erste Bier, die ersten Testsude?
Warum ich meine, auf jeden Fall ein helles, habe ich gelesen, ne? Um das mal.
Ja, genau. Wir wollten ein Bier haben, wenn hier jemand reinkommt, der sagt, ich hätte gern Bier, auch sein Bier bekommt und wir nicht erklären, hallo, es ist eine Craft-Bier-Bude, sowas gibt's gar nicht. Und die haben gesagt, klar, kriegst du dein Bier. Und als Bier hatten wir uns...
Geh wieder raus hier.
Genau. Nee, keine Schwellenangst, soll sein Bier bekommen. So, und dann ging es los mit den Testsuden. Und dann haben wir relativ früh Freunde, Bekannte, Kritiker eingeladen, als hier noch totale Baustelle war. Und die waren noch relativ harmlos, die Biere, ne? Können wir jetzt so rückblickend sagen. Da fehlte ordentlich Hopfen. Kann man auch sagen. Patrick würde sagen, ganz viel Hopfen hat gefehlt.
Auf jeden Fall.
Aber schön, dass wir die Leute hatten, die uns auch ehrlich gesagt haben, vielleicht kann man am Hopfen noch ein bisschen...
Mutiger.
Aber ist doch toll, ist doch gut. Und wie Tobi hat ja gerade beschrieben, und so war es auch, vorsichtig rangehen und dann in der weiteren Entwicklungsstufe, weit bevor der Laden eröffnet hat, die ersten Biere eingebraut wurden, wieder zu Rommeis, wieder nachgearbeitet, haben wir dann uns Richtung diesen 5 Standards, die wir heute haben, wir nennen sie Heroes intern, rangearbeitet. Mhm. Genau. Und, das
und da gab es natürlich Reibung. Tobi kommt aus einer anderen Ecke Deutschlands, er hat woanders gelernt, also nicht woanders, wir haben es ja gar nicht gelernt, wir haben ja nur unser quasi Konsumentenwissen. Und natürlich gab es da unterschiedliche Ansichten darüber, was man mal so an Sachen ausprobieren könnte und wie ausgewogen die sein sollten. Aber
hast du ein Beispiel? Tobi nickt, der hat
einen Sag mal.
Er sitzt von euch so eingekesselt.
So spontan fällt mir immer natürlich nichts ein.
Jetzt von der Produktentwicklung.
Ja, wo wir uns so ein bisschen gerieben haben, wo du nicht wolltest. Ja, ich glaube, am Anfang hat er sich ein bisschen gesperrt, was so mal deutlich abseits des Reinheitsgebotes zu denken.
Tobi, ja, hat sich ein bisschen schwer getan. Ich stehe noch mit einem Fuß im Knast hier.
So. Und da mussten wir ihm erstmal sagen, dass wir das in Norddeutschland das Reinheitsgebot ja nicht ganz so in der Bibel steht, wie, sagen wir mal, in Süddeutschland. Und dass das hier so ein bisschen lockerer gehandhabt wird.
Aber du warst doch davor ein bisschen im Ausland unterwegs. Da,
da gibt es kein Reinheitsgebot.
Das ist jetzt nicht so Thema, eben.
Eben, da ist es ja.
Da hat sich das so reingefressen. Weil
aber es war halt in der Tat, also ich war wirklich einige Jahre nicht mehr in Deutschland zugange. Und dann kam eben das Thema Reinheitsgebot oder nicht reinheitsgebotskonforme Biere auf. Und da war ich halt wirklich sehr nervös erstmal. Aber dann, hier gibt's mittlerweile, das haben wir natürlich rausgefunden, eben die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigungen. Und auch in Rücksprache mit diversen Persönlichkeiten der Brauerei hier in Norddeutschland, die mir dann auch quasi gemeint haben, alles easy, nicht alles so eng sehen. Ist man halt dann entspannter damit umgegangen. Okay. Aber am Anfang war es tatsächlich erst so, ja, es ist halt, man ist halt irgendwo nervös. Man fängt neu an und weiß ich nicht, soll man sich jetzt Angriffsfläche bieten oder so? Ja, also ich komme tatsächlich, habe in andere Länder gearbeitet, da hat man sich gegenseitig das Leergut aufgekauft, bis der andere zugesperrt hat.
Und Sie haben gesagt, lass das mit dem Leergut, Tobi. Lass das mit dem Leergut. Gib dem Menschen ihr Leergut wieder. Nee.
Und ja, natürlich gab es da Reibereien, aber wie gesagt, da ist ja dann, entsteht ja auch irgendwo eine gewisse Dynamik und irgendwo eine Energie, die man dann halt wieder in Wachstum oder in das Werden eines Produkts halt wieder stecken kann. Und man lernt halt einfach von der eine vom anderen.
Was war denn so dein Biererweckungsmoment? Du warst ja international viel unterwegs und bist ja so, giltst ja als jemand, der in Hamburg sehr früh...
85.
sehr früh mit diesem Thema Kraftbier um die Ecke gekommen ist. Ja. Wo hast du denn für dich so das andere Bier entdeckt?
Nee, also ganz ehrlich, ich bin natürlich als normaler Deutscher irgendwie mit Bier groß geworden und war 85 auf einem Windsurfing World Cup in San Francisco. Und wir saßen am Strand und dann kam da ein komischer Bierwagen vorgefahren und da hieß es, ja, das ist der Supporter hier. Und das Bier war ein bisschen dunkler und schmeckte fantastisch. Also wir konnten es gar nicht glauben, nach den ganzen Wettfahrten dann Bier zu trinken. Das war die Brauerei Samuel Adams. Und wenn ich heute zurückblicke, verstehe ich es immer noch nicht, warum die 84 erst gegründet wurden in Boston, 85 in San Francisco in der Windsurf-Regatta supportet haben. Wir getrunken haben wie die Blöden. Und gemerkt haben, Bier geht auch anders. Ja. Aber ich habe mich dann natürlich nicht mit den Inhaltsstoffen und der ganzen Geschichte auseinandergesetzt, sondern es war einfach eine Erinnerung, super tolles Bier. Und in Südafrika ging es los. Das war dann zwischen 2000 und 2011 habe ich in Südafrika gelebt. Und da fingen dann die ersten kleinen Brauprojekte an, so 2008, 2009. Und fand dann Bier ganz interessant. Und Weltmeisterschaft 2010, viele Journalisten da, Leute, die man kennt, die waren auch irgendwie alle bei uns in der Nähe oder haben bei uns gewohnt. Und dann hieß es, Axel, wo gehen wir hin? Gehen wir ein Bier trinken. No, mal gucken, wie das hier so ist. Hier gibt es ja nur Wein. Und dann waren wir in der Bude. Das Bier schmeckte fantastisch. Und ich habe denen gesagt, ist übrigens auch noch in Bayern gebraut. Kann nicht sein. Und dann hieß das schon, ja, das ist ein sogenanntes Craft-Bier. Ein Lager, ein Ale und so weiter. Und da ich in Südafrika mit einem Freund lange zu tun hatte, der heute einer der Top-Wein-Verkoster und auf den Panels ist, hat er mich an das Thema Sensorik und Getränke rangeführt. Und ich konnte irgendwann schon ganz gut Wein erkennen, habe dann in Südafrika Riesling zum ersten Mal gecheckt, wie geil ein deutscher Riesling ist, der wirklich vergöttert wird auf der Welt, deutscher Riesling. Und dann war es auch einfacher, Biere zu verstehen, ohne den ganzen historischen Background, warum ein Ale und India Pale, bla bla bla, egal. Aber Bier kann anders sein, weil andere Brauverfahren, andere Hopfen, Zusammensetzung und so weiter und so fort. Und dann ging es los, dann mit Patrick relativ schnell in Deutschland zusammengekommen. Unsere gemeinsamen Nenner waren damals die Schanzenwürfe. Und dann haben wir uns auf Tour gemacht und sind erstmal in die USA. Und haben uns dort nicht nur durch Biere getrunken, sondern Gastronomiekonzepte angeguckt und Dinge, die eben mit neuem Bier so irgendwie in Verbindung gebracht wurden. Und dann sind wir, ja, 2012 haben wir so einen Testlauf gemacht, Schanzenhöfe. Und dann ging es los und dann haben wir gesagt, ja, wie können wir uns weiterbilden, Sommelier, Master Sommelier, Ausbildung, bla bla bla. Was man also machen kann, um mehr zu verstehen. Und dazu kam parallel noch die Historie von Hamburg, die ja wirklich einmalig ist. Also rückblickend, unvorstellbar, was Hamburg als Stadt oder als kleine Siedlung damals im Thema Bier bewerkstelligt hat.
Das Bierhaus der Hanse.
Genau, hört sich jetzt so locker an. Was ist die Hanse? Gibt es heute auch nicht mehr so richtig. Aber es war damals wirklich ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Wir sind heute immer noch eine Logistikstadt. Wir haben ein bisschen Medien und ja, erneuerbare Energien und was man so kennt in Hamburg, aber Bier war so das Thema für Hamburg. Und wie toll, dass so eine Stadt tatsächlich so eine Historie hat, die keiner mehr versteht. Und auf der Basis man eigentlich sagt, ja, wir machen jetzt nicht unbedingt total neue Sachen, sondern wir machen, interpretieren Sachen anders, wir entwickeln es weiter.
Und dann habt ihr euch in Bayern geholt, hier nach Hamburg.
Hamburg war immer Multikulti. Immer Multikulti.
Obwohl, für so echte Bayern muss man schon sehr tolerant sein.
Politische Flüchtlinge. Ja, genau.
Wenn ihr neue Stile entwickelt, macht ihr das zu dritt? Oder hast du, Tobi, so viel Freiheiten, dass du da erstmal vorlegen kannst und dann macht ihr, ich sag mal, ich zitiere mal Casting irgendwie oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist bisher relativ locker. Wir sitzen regelmäßig zusammen und schmeißen Ideen auf den Tisch und dann merkt man ganz schnell, ob die anderen das ganz spannend finden oder nicht oder ob man sich dran festhält und das ein bisschen ausschmückt oder nicht. Also manchmal kommt Tobi mit Sachen, es gibt auch durchaus Dinge, wo wir gesagt haben, ach komm, wollen wir jetzt nicht, aber Tobi hat so einen Bock drauf, er hat ein fantastisches Stout gebraut, er hat ein ganz tolles Smash gebraut, also Single Malt, Single Hop IPA. Das wären jetzt zum Beispiel Biere gewesen, wo ich direkt gesagt habe, boah, ja, ich würde eher was anderes brauen, aber die waren fantastisch. Also so, dann gibt es wahrscheinlich auch Dinge, wo du gesagt hättest, boah, soll ich das jetzt machen? Wo wir gesagt haben, nee, wollen wir aber, also das ist... Also, das geht weder in die eine noch in die andere Richtung mit großem Druck, sondern weil wir ja auch wissen, dass es nach oben und nach hinten alles offen. Also wir können jedes Bier brauen, worauf wir mal Bock haben. Die Anlage läuft nicht weg. Und so. Also das ist, oder?
Ja, Inspiration kommt ja aus unterschiedlichen Ecken. Also ich kam irgendwann letztes Jahr aus England zurück und hatte da irgendwelche Fruity oder Sour Ales. Tobi, wir müssen was mit Mango machen. Und es ist ein Fruity Flamango raus entstanden. Und also das ist auch schön, dass man nicht wie im Konzern so ein Development Board hat, wo Bierstile diskutiert werden und nur unter den Voraussetzungen darf man überhaupt mitreden, sondern es kommt einfach. So, und wir wissen schon, wir wollen so und so viel Limiteds machen im Jahr. Seasonal stehen eigentlich, die Jahreszeiten geben das vor. Wir haben ja 5 Jahreszeiten in Hamburg, weil der Senatsbock irgendwie eine Rolle spielt. Auch schön. Aber bei den Limiteds ist am meisten Spaßfaktor. Ne? Das ist das, was am wenigsten bringt, um zu überleben, aber am meisten Spaß macht. So, und deshalb macht man ja genau das, was am meisten Spaß macht. Das andere muss trotzdem funktionieren.
Wie seht ihr das Thema alkoholfreies Bier, tierischer Wachstumsmarkt?
Mega.
Ja, gigantisch.
Super. Seid ihr dran? Macht ihr ein alkoholfreies Bier?
Also ich habe gelernt, weil ich nerv Tobi damit seit, also vor allem nerven, weil er das selber halt die ganze Zeit machen möchte, seit vielen, vielen Monaten. Also wenn ich es richtig behalten habe, bedeutet das, wir müssen ein alkoholfreies Bier pasteurisieren.
Genau,
so,
das können wir hier nicht machen.
Mhm. So, dann gibt es natürlich noch diese Möglichkeiten, entweder klassisch alkoholfrei zu brauen. Das schmeckt dann aber meist eben so, wie alkoholfreie Biere schmecken, die man kennt. Oder mit einer speziellen Hefe zu brauen, die natürlich eben keinen Alkohol produziert und so. Und da wir hier mit 15 Hektolitern für unsere Verhältnisse zumindest eine große Anlage haben, wo wir ungern jetzt 4-5 Sude erstmal für einen Gulli produzieren wollen, sind wir da noch ein bisschen zurückhaltend mit und arbeiten und reden aber sehr eng mit unseren Freunden Traunstein drüber, die nämlich notfalls pasteurisieren können, da nun endlich was zu entwickeln. Und die sind wiederum auf der Suche nach einem bestimmten Entalkoholisierungsverfahrensgedöns, nenne ich es mal ganz abschätzig, um das geil hinzubekommen. Ja. So, und sagen wir mal, uns brennt das total unter den Fingernägeln. Das ist aus unserer Sicht ein Riesenthema, total wichtig und muss kommen.
Ja, ziemlich ähnlich. Wir sind halt, wie gesagt, limitiert technologisch gesehen. Da wäre das eine zu heiße Nummer. Das wäre zu risikoreich. Da bin ich wieder vorsichtig.
Ja, dass wir halt hier auf eine Pasteurisierung verzichtet haben, ist auch klar, weil das jetzt nicht unsere Art ist, an die Bierproduktion ranzugehen.
Ja, das ist ja völlig klar. So Thema Wachstum. Ihr macht ja eher auch die Flaschenbiere. Ist das eher auf Norddeutschland beschränkt?
Nee, und nein. Punkt. Geht aber noch weiter. Generell zum Thema, weshalb wir in Traunstein brauen oder uns verschiedene Brauereien angeguckt haben. Flaschenabfüllung ist ja nicht einfach irgendwie ein kleiner Apparat, sondern das ist eine Riesenmaschine. Ja. Du brauchst ohne Ende Logistikflächen für Leergut, für Vollgut, Lagerflächen und so weiter. Du brauchst Rangierflächen, du brauchst eine Rampe, wo dann auch die Getränkefachgroßhändler dieser Nation Bock haben, dran vorbeizufahren und anzuhalten. So. Und diese ganzen Punkte haben uns... Da musst du nicht mal überlegen, wenn du dir die Location hier anguckst, ob du hier eine ansatzweise vernünftige Flaschenabfüllung hinbaust oder nicht. Natürlich haben wir die nicht hier. Und da gibt es auch nicht viele, die viel brauen, um eine Flaschenabfüllung, wenn sie so beengt arbeiten müssen, haben. So. Und damit wir jetzt das Bier aber nicht hunderte Kilometer durch die Gegend, das fertige Bier, fahren, haben uns entschieden, okay, dann lass lieber irgendwas suchen, wo direkt gebraut und abgefüllt werden kann.
Nee, klar,
so kamen wir nach Traunstein. Okay. So, und da gibt es eine Rampe. Da gibt es den Ort Sirl, wo alle möglichen GFGHs vorbeifahren und auch viele andere Getränke einsammeln, was es uns ermöglicht, sagen wir mal, sofort deutschlandweit verfügbar zu sein, weil aus aller Herren Länder, also Bundesländer, Herren Bundesländer, die dort anlanden, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir schon vor ein paar Jahren mit Freunden zusammen, mit Meisel & Friends, mit Berlo und damals auch noch Crew Republic, ein klein bisschen Stiegel aus Österreich, und Jeroen Bosch aus Berlin, der belgische Biere macht, eine alternative Vertriebsorganisation gegründet habe. Das sind die
fünf, von denen ich gelesen habe, dass genau. ihr mit denen zusammenarbeitet.
Und das ist die Gesellschaft für neue Bierkultur, die sich als, sagen wir mal, Mittler versteht oder Lösungsanbieter für den Handel, damit der Supermarkt eben nicht bei fünf verpeilten Brauern anrufen muss und sagen muss, habt ihr was? Ach nee, doch nicht. Und wie lange ist haltbar? Und wie soll ich das hinten aufs Etikett schreiben? Ja. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Weil so Supermarktleute, die wollen es grundsätzlich, glaube ich, einfach haben. Habe ich so mittlerweile den Eindruck gewonnen. Ja, die wollen es noch einfacher haben. Ja. Und so, dass es eigentlich eher so ein Lösungsanbieter war. Guck mal, ich habe hier Bauchladen, ich habe hier fünf Biermarken. Ich empfehle dir auch, das ungefähr so und so zu machen, dann hast du es einigermaßen ausgewogen. So. Und das haben wir selber quasi mit ins Leben gerufen und gegründet. Und das ermöglicht uns natürlich, obwohl wir eigentlich so gesehen total pups klein sind, also vor allem am Anfang waren wir es ganz definitiv total klein, ermöglicht es uns national verfügbar zu sein.
Ihr wart super schnell in Supermärkten.
Ja,
also wirklich genau. Sehr beeindruckend. Also ich weiß nicht mal, ob es hier schon auf war, als wir schon in Supermärkten waren.
Ja, ja, geil.
Wir haben eröffnet und wir waren 4 Monate später in Hamburg verfügbar, okay. Weil wir auch Freunde im Handel haben, ja. Muss man ganz klar sagen, die Struwe-Gruppe, Edeka,
ja.
Die gesagt haben, Jungs, ihr habt tolle Sachen gemacht, wir haben euch natürlich in den Schanzenhöfen erlebt. Wir sind dabei, egal ja. Was ihr macht, wir sind okay. Erstmal dabei, auf uns könnt ihr setzen. Das ja. Ist natürlich toll, sowas zu wissen. Weil davon leben wir irgendwie auch. Ne? Nicht nur eine Gastronomie, sondern auch die Verfügbarkeit und den Verkauf. Ja. Und dann auch reibungslosen Verkauf.
Ist denn, du hast da noch mehrere Läden. Hm? Oder ich weiß gar nicht, habt ihr die zusammen? Du hast da noch in Frankfurt einen Laden.
Genau,
am Flughafen. Und in Wien, ne?
Wien nicht mehr. Mhm. Das war mal. Nicht, ne? Düsseldorf auch nicht mehr. Das war tatsächlich mal. Den in Wien gibt es noch, aber da haben wir uns lieber auseinanderdividiert mit dem, der es noch weitermacht. Weil es dafür dann auch zu weit weg war und Wiener auch anders sind als andere. Also auf jeden Fall ganz anders als Norddeutsche.
Aber wir haben, das sind die kulturellen Gegebenheiten.
Ja, aber Wien, das ist krass.
So. Wien ist besonders.
Wien ist echt besonders. Also okay. Spannende Stadt, aber gut.
Aber gab es da dann auch Überquellen?
In Wien nicht, da haben wir uns voll getrennt. In den anderen Läden gibt es Überquellen, ah, ja. Selbstverständlich. Mhm.
Dann nutzt du die Verbindung.
Ja. Ja, aber es ist eben da unterschwellig das Thema bei der Frage ist eben, es ist echt schwer, in die Gastronomie zu kommen. Mhm. So. Und nicht nur, weil es mittlerweile zumindest eine Handvoll Brauereien gibt, die auch alle in dieselben Gastronomien kommen wollen, sondern weil es natürlich sehr schwer ist, an die Hähne ranzukommen, weil die belegt sind meist von Industriebrauereien oder Großbrauereien. Und weil der Durchschnittsgastronom erstaunlicherweise auch nicht so offen zu sein scheint, sagen wir mal, wie der Durchschnittsbetreiber eines hochqualitativen Supermarktes. Mhm. Und vom Gefühl her war es früher anders. Früher kamst du nicht in die Supermärkte mit einem Produkt, da musstest du über die Gastro gehen, damit dann die Kunden im Supermarkt sagen, komm, ich möchte auch eine Bionade kaufen, nimm die mal auf ins Regal. Ja. Und die Zeiten haben sich geändert oder die sind beim Bier anders und dementsprechend ist das schon sehr interessant zu sehen, dass es nahezu leichter ist, in einen Supermarkt zu kommen, als an den Hahn in die Gastronomie. Ja, mit einer Flasche ist natürlich ein bisschen leichter mal, aber
da gibt es natürlich die Gastroverträge und die kriegen dann ja auch meistens das Rundum-Wohlfühlpaket.
Absolut. Nein, ist ja auch, sagen wir mal, wenn eine Brauerei, egal was für eine, einem Gastronomen im Vorfeld, keine Ahnung, für x Hektoliter ein paar tausend Euro zahlt, dann hat die auch das Recht zu sagen, hey, Digga, ich habe dir hier Geld bezahlt, was soll denn das?
Ja, ja.
So, vollkommen klar. Also das sind, so wie ich es kennengelernt habe, auch in den anderen Gastronomien, das sind ja auch jetzt nicht wirklich Knebelverträge, muss man auch ganz ehrlich sein. Es ist der Gastronom, der sich gebunden hat und festgelegt hat und der, sagen wir mal, lieber das Geld nimmt oder die Sicherheit oder das Geld für die Zapfanlage oder für die Sonnenschirme oder sonst irgendwas, als der das als wichtiger einschätzt, als, sagen wir mal, Sortimentauswahl, Bierqualität. So, und es wäre schön und wünschenswert, dass sich das ein bisschen noch weiter ändert.
Weil das dann auch teilweise sogar an die Location gebunden ist, ne? Dass man irgendwie eine Gastro übernimmt und die hat schon einen Vertrag mit...
Nee, du kannst ja jetzt auf dem Areal des ehemaligen Holzengeländes oder dort in der Region versuchen, eine Gastro zu machen mit einem anderen Biersortiment. Das ist unmöglich.
Ja.
Das ist im Grundbuch verbrieft.
Gut, das da ist es im Grundbuch.
Tatsächlich?
Ja.
Ach was.
Ja. Ich kenne es sonst eher so aus dem Süden, dass das auf dem Gebäude liegt. Also ich meine, klar, wenn das Gebäude der Brauerei gehört, so, aber eigentlich ist ja so, du machst eine Gastro, entweder als Einzelkaufmann oder GmbH und wenn du da und mit der macht die Brauerei den Vertrag. Wenn du rausgehst, ist es vorbei. Die Brauerei kann ja nicht dem Nächsten sagen, du, da war vorher einer drin, mit dem hatte ich den Vertrag, jetzt machst du weiter. Ja. Aber klar, wenn das irgendwie weiter, wenn der an dich verkauft, der Vorbetreiber, und sagt, ja, kriegst einen guten Preis, musst aber das Bier nehmen. Ja. So läuft es, glaube ich, eher. Okay. Außer der Brauerei gehört das Gebäude, ja. Dann ist es natürlich klar.
Das ist natürlich auch der Verbraucher, der mitentscheidet. Ne? Das heißt, wenn ich in eine Bar oder in eine Kneipe gehe und ich sage, ich hätte aber gerne mal ein anderes Bier als das, was ihr immer hier habt, irgendwie habt ihr nicht mal irgendwie andere Geschichten, dann ist vielleicht auch der Gastronom irgendwann gezwungen, umzudenken. Aber ich glaube, dafür muss man diese Geschichte vom Bier noch sehr oft erzählen. Und diese Leute müssen Ahnung haben hinter den Tresen. Wie ist das bei euch? Wie garantiert ihr oder wie wichtig ist es euch, dass eure Leute hier wirklich Ahnung haben von dem, sowohl von dem Essen als auch von den Getränken. Kriegt ihr das hin und wie kriegt ihr das hin?
Gute Frage. Kriegen wir es hin? Wie kriegen wir es hin? Also.
Kommt Tobi und erzählt ihm ein bisschen was?
Ist es genau, so, dass
ihr habt hier eine Brauerei? Alles,
also genau, wir erzählen regelmäßig, was die sollen und dürfen beim Brauen zugucken. Wir stellen denen natürlich die neuen Biere vor. Wir essen gemeinsam die neuen Pizzen. Wir versuchen natürlich auch entsprechendes Food Pairing zu machen und. So viel zur. Wir machen Radtour.
Das sagen wir andere, das machen. Naja, das ist ja richtig.
Brauereien.
Nur den Tunnel.
Also, das machen wir alles. Sind wir mit dem Ergebnis unterm Strich komplett zufrieden? Nein, das mag daran liegen, dass wir schwer zufriedenzustellen sind. Mag aber auch daran liegen, dass. Und da sind wir bei dem, was du vorhin angesprochen hattest, wo ich mal die Gelegenheit hatte, kurz mal Druck abzulassen in einer Zeitung. Die Mitarbeiter hier, die müssen so vieles noch machen, neben einfach Gäste nett behandeln, trinken und Essen rausbringen. Die müssen Putzpläne beachten, Hygienepläne beachten, einstempeln, ausstempeln, allen möglichen Kram, Abrechnungen, komplizierte Kassensysteme, komplizierte Kreditkartensysteme. Es wird alles ein bisschen komplizierter. Und sagen wir mal, dazu kommt, dass wir nahezu Vollbeschäftigung haben, insofern du auch immer schwieriger Mitarbeiter findest. So, auch wenn Mittagessen umsonst ist, auch wenn du die Radtouren mit dem machst, auch wenn du die Brauereitouren und so weiter machst. Es ist nicht einfacher. So. Und dann kommt noch dazu, dass teilweise ja auch wirklich ein stressiges Geschäft ist. Wenn es voll ist, ist es voll. Jetzt ist hier gerade entspannt. Es kann ein paar Stunden wieder anders aussehen. Terrasse wird langsam voll. Kurzum, nach oben ist da noch viel mehr möglich. Das möchten wir auch weiter nutzen. Wir merken aber auch selber, wir würden auch gern häufiger schulen, wir würden auch gern häufiger in den täglichen Teammeetings sein und denen was erzählen. Und da merken wir auch für uns auch schon, boah, wieder nicht geschafft. Shit, ist schon wieder 17.30 Uhr. So, also das heißt, da ist auf jeden Fall noch mehr möglich. Uns ist das sehr, sehr wichtig. Das haben wir auch schon damals so gemacht. Und das ist auf jeden Fall aber auch noch was, wo wir noch besser werden können.
Weil damit lebt und stirbt es ja manchmal. Ne? Also wir ein Beispiel klar. Jetzt in Travemünde, in dem
Arosa,
in dem Hotel, die einst eine Craft-Beer-Karte hatten, die starb, weil die Leute hinterm Tresen konnten es auch nicht anpreisen, es wurde nicht angepriesen.
Na, es ist ein
und dann bestellst du ein Bier und dann kriegst du ein Bier.
So. Ist total richtig.
Aber wir haben was anderes, haben sie mal probiert.
Wenn wir kontaktiert werden von einem Gastronomen oder Hotel, was ja Gott sei Dank öfters vorkommt, dann sagen wir mal, wir können euch echt ganz viel Pflege, Schulung mitgeben, wenn wir keinen Bekloppten in eurem Team, in Anführungsstrichen, haben. Also jemand, der Bock auf das Thema. Nicht, weil es erzwungen wurde, weil einer sich verpflichtet, das zu machen, sondern weil jemand offen ist. Wenn ihr das nicht habt, dann lasst es lieber erstmal sein und wartet, bis ihr so Mitarbeiter habt. Weil all das, was wir Luft ablassen und an Schulung geben, wird dann praktisch durchrauschen. Und ihr könnt nur hochpreisige Biere mit ein bisschen Story und Inhalt verkaufen, wenn jemand das vermitteln kann. Erstmal ins eigene Team und dann über das Team an den Gast. Ja. Der Gast freut sich enorm, weil die meisten Gäste gehen in die Gastronomie nicht nur, um jemanden zu treffen und Intimität zu spüren, sondern um andere Leute zu sehen, eine gute Stimmung zu haben und Empfehlungen zu bekommen. Mhm. Ich möchte mal ein neues Gericht, eine neue Idee, was ist abgefahren, echt? Empfiehlt er mir, hört sich so nett an, der Typ, also mache ich aber, ich probiere es mal aus. Nee, deshalb gehe ich in die Gastronomie. Und man muss definitiv im Thema Bier, eigentlich liegt es nahe, weil es Kulturgetränk ist, jemanden haben, aber es ist dann doch so komplex, was wir insgesamt machen. Wenn es den nicht gibt, dann ist es nahezu aussichtslos.
Dazu kommt noch zu dieser Komplexität, dass der Mitarbeiter hier ja auch was erzählen soll zu der Kunst, die wir an den Wänden haben, zum Standort hier, St. Pauli, River, Kasematten, alter Jazzclub, Wahlbrennerei, wie ist St. Pauli in Hamburg eigentlich verortet, also als Stadtteil die Geschichte. Was zur Brauanlage, zum Brauprozess, was zu unseren Weinen, die auch sehr speziell sind, die wir mit Hendrik Thoma zusammen machen, der nun ein Master-Sommelier, sehr geiler Typ ist. Was für neapolitanischen Pizza mit Teig, Tomaten, Garzeit und so weiter. Was zu den Gins, die wir haben, zu den
zum Whisky,
zum Kaffee, den wir mit zum Kaffee, den wir mit Tranquillo zusammen machen. Und so eigentlich auch, wer die Tasse gebaut hat, was wir hier für irgendwie so. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit, dass wir es schon so ein bisschen überladen haben sozusagen, weil hier ist in jedem Detail eine Story drin. Wir haben uns zu allem hier Gedanken gemacht, weil es auch so einen Bock macht. Und das ist vielleicht manchmal ein bisschen viel, dann von einem normalen Mitarbeiter zu verlangen, mit derselben Begeisterung in diesen ganzen Details zu stecken und sich da reinzustürzen, weil es dann vielleicht in Teilen doch nur ein Job ist, wie wir das gemacht haben.
Und das mit den Schulungen funktioniert ja schon bei Großbrauereien nicht. Also ein Kumpel von mir hat mir mal erzählt von einem der Jefa-Brauerei, der eben dafür für sozusagen für den Kontakt mit der Gastronomie zuständig war und die immer wieder versucht haben, Schulungen anzubieten. Wie zapfe ich mein Bier, wie stelle ich meine Anlage ein?
Das ist perfekt bei den Vorbereitungen. Gibt es ja Dokumente.
Ja, genau. Aber die Gastronomen haben kein Interesse daran.
Ja.
Also, und da ist die Story ja noch vergleichsweise einfach.
Fast einfach. Nein, es ist aber viel Content, genau.
Ja, ja.
Das muss man erstmal so gut dosieren, dass jemand nicht überfordert vom Tisch nach einer Stunde, länger darf es ja eh nicht dauern,
ja,
aufsteht und sich auf die vierte Woche wieder freut, weil er dann wieder an Rauschen wieder was erzählen möchte.
Ja, ja.
Das ist schon, ja, aber das ist genau unser Job. Wir sind da irgendwie noch missionarisch unterwegs, anders geht's nicht. Du kannst es nicht über Social Media kommunizieren. Es ist ein sensorisches Erlebnis, sage ich einfach. Bier zu trinken oder Wein oder ein Juice oder was zu essen, das hat immer was mit Sinn zu tun. Deshalb muss ich das versuchen, einerseits auf den Tisch zu stellen und in Worte zu packen. Und dann entscheidet derjenige, ist das sympathisch oder finde ich das so cool. Ne? Also es gibt ja 20, 30, 40 Brauereien, die wir auch hier aufnehmen können. So ist nun mal die Realität. Ja, wir haben noch viel vor. Aber das Schöne ist, die Anzahl derjenigen, die diesen Style von Bier, handgemachte Biere trinken und auch gestern Tag des deutschen Bieres, Wachstum, Bier, tut sich wieder was, kommt vor allem von denjenigen, die sich wieder inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht die geilste neue Marketingkampagne auf den Tisch legen.
Ich glaube, du hast auch mal gesagt, die Zeit kommt bald, wo es so ist, dass wenn du ein Bier, was ist hier los? Wenn du ein Bier, es wird gesungen im Hintergrund, deine Ari.
Tina singt unter der Dusche.
Ach, wie schön. Ihr lasst Leuten Freiraum, das finde ich so schön. Ja. Und du hast gesagt, die Zeit wird relativ bald kommen, wo, wenn ich ein Bier bestelle, ich nicht irgendein Bier bekomme, wie jetzt, sondern dass es ist wie bei Wein, wo jemand dann sagt, ja, welches denn?
Ja, aber das ist ja auch, also das ist für mich so
die. Ist das eine weite Zukunft oder reden wir hier über einen Zeitraum, der sich noch über 10 Jahre.
Nee, weniger. Zieht. Das ist, also ich würde mal sagen, in der produktorientierten Gastronomie dürfte das spätestens in 5 Jahren soweit sein. Ich meine, 5 Jahre ist eine Menge Zeit. Ich habe gerade mal von irgendeinem Wissenschaftler gelesen, dass der Mensch überschätzt, was in einem Jahr passieren kann, aber total unterschätzt, was in 10 Jahren passieren kann. So, und wenn ich gucke, wann ging das so los mit Craft Beer in Deutschland, das ist eben dann raus aus der Nische, mit der sich nur ein paar Brauer, Fritz Wölfing und Co. beschäftigt haben, hinzu, dass auch normalere Leute das gemacht haben. Das ist ja auch gerade mal, was haben wir jetzt, 2019, 6 Jahre her. Wann haben wir das alte Mädchen aufgemacht, Axel? 2013.
2013, da wurde es
so,
40.
So, da ging das gerade mal los. So, ne? Also so, und sind jetzt 6 Jahre. Also, und ich glaube, in 5 Jahren ist das so, dass du in einer produktorientierten Gastronomie nicht mehr ein Bier bestellen kannst und dann was kriegst, sondern dass dann zumindest die Frage kommt, ja, gerne, wir haben... Da.
Produktorientierte Gastronomie ist natürlich auch Nische dann wieder, ne? Ein bisschen?
Es ist Nische, aber sagen wir mal...
Randerscheinung.
Ja, wenn du guckst, also klar, wenn du auf den Durchschnitt
guckst...
Vielleicht
wächst ja auch die Nische,
der Durchschnitt wird nie damit zu tun haben. Der Durchschnitt kauft aber auch, keine Ahnung, einen Liter Wein für 1,99. So, das ist der Durchschnitt. So, und der Durchschnitt wird beim Bier, der kauft wahrscheinlich eine Kiste Bier für 8,99 im Durchschnitt. Aber von denen reden wir ja nicht. Das macht sie nicht besser, nicht schlechter, aber wie gesagt, von denen reden wir nicht. Mit produktorientiert meine ich, sagen wir mal, nicht Subway, Pizza Hut und Nordsee. Ich muss jetzt noch 5 mehr nennen, ne? Sonst ist das gemein, wenn man die... Scheiße. Okay, oder ähnliche. Nein, sondern eher inhaberbetriebene, ich meine damit nicht die totale Nische mit ultraregional und so weiter, sondern eigentlich Gastronomien, wo ich vermute und hoffe, dass ihr dahin geht, wir dahin gehen. Und auch die meisten, garantiert die Hörer dahin gehen, weil sonst würden sie sich auch nicht so einen langen Podcast anhören.
Das stimmt, das würden sie wahrscheinlich sich dann nicht antun, korrekt. Thema Zukunft. Okay, ihr plant mit eurem Verbund zu wachsen. Wie seht ihr Hamburg als Standort? Wir haben in diesem Jahr spannende Zuwächse zu erwarten.
Ja, aller Standort.
Super. Wie seht ihr drei das?
Vielleicht mal was vom Braumeister.
Der redet doch genau, von Bayern, der auch nach, der jetzt in Hamburg lebt.
Naja, da ist ein Haufen Potenzial da, würde ich sagen. Wie gesagt, das ist ja.
Ist da genug Platz für noch zwei weitere Brewpubs?
Muss.
Klar.
Muss dann.
Den richtig. Platz, den machen wir uns. Nee, ich würde schon sagen, dass hier noch reichlich Luft nach oben ist. Und da wollen wir halt dann natürlich auch mitmachen. Ne? Einerseits mit unserem Bier, mit verschiedenen neuen Bieren, Biersorten und natürlich mit der Gastro auch, klar.
Seid ihr gezwungen, da zu reagieren, auch mit neuen Biersorten? Wenn jetzt irgendwie Nemes, Omnipollo und Brewdog in die Stadt kommen, muss man da irgendwie
also,
mit wir fancy freuen, Biersorten noch, was ihr eh wollt?
Wollte ich gerade sagen, wir haben ja fancy Biersorten, wir sind nur vielleicht nicht so laut wie andere. Wir pflegen da eher das hanseatische Understatement, was aber auch ein Learning ist, dass wir da ein bisschen lauter werden sollten, muss man ganz klar sagen, weil das was wir hier machen, und das kann ich deshalb so sagen, weil das meiste machen ja andere, die ganz fleißig sind, insbesondere Tobi, da müssen wir uns halt echt nicht verstecken und da ist geiler Scheiß dabei. Man muss das, da können wir ruhig ein bisschen lauter werden. So, wir freuen uns eigentlich über alle, die hierher kommen und was machen, weil es einfach insgesamt die Bekanntheit wie nennt man das, des Marktsegments steigert. Mhm. So, wenn wir hier 10 Meter über die Straße gehen, egal über Dynamik, welche Straße, Da sagen vielleicht ein paar Leute Craft Beer schon mal gehört, aber geh mir weg mit diesem Tüdelkram so. Aber das war's. Aber dass es sich ansatzweise überhaupt erstmal durchgesetzt hat, wie in allen anderen Lebensmittelbereichen sich Handarbeit und Herkunft durchgesetzt hat. Mhm. Und jetzt Wein, Fleisch, Gin,
ja, und
Schokolade, ne? Kaffee, Vielfalt, Experimentierfreude. Ja. Das ist eigentlich überall. So, und insofern ist es eine reine Frage der Zeit, bis es beim Bier so weit ist. Dass es beim Bier nur ein bisschen langsamer ist, ist klar, weil wir ja nur jahrzehntelang geblendet wurden mit mach dir keine Sorgen, das Reinheitsgebot ist alles ganz toll. So, ich weiß selber noch als Student, und als Student ist man ja zumindest schon mal Student und an der Uni genommen, selbst da dachte ich, boah, ich kann mir eigentlich auch ein billiges Bier kaufen, weil das ist ja nach dem Reinheitsgebot, das kann ja nicht schlecht sein. Ja. So, und ja, so blöd war man. So, und so blöd oder so blöd naiv, gehalten wird natürlich eine gesamte Nation. So.
Ja. Wir wurden jahrzehntelang erzogen. Wir haben Werbebilder, wir haben mit Werbebildern und Commercials sympathisiert, weil das Segelboot cooler war als die Semperoper oder ich einer von den Buddies in der Eifel sein wollte. Egal, das waren ja die Bilder, die in die Köpfe gegangen sind. Gott sei Dank passiert da ja was, man hinterfragt. Und im Sinne dieser ganzen Lebensmittel-Evolution, wo hinterfragt wird, glaubwürdig, ja oder nein, kochen die selber, ja oder nein, Bier, ja oder nein, oh, transparent, weniger transparent, entsteht gerade eine unglaublich schnelle Meinungsbildung. Und wir sind Teil der Lebensmittelbewegung, der neuen New Food Economy, sagen wir intern immer, und da sind wir mit drin. Ja, es ist immer so schön, die USA zu gucken, wie toll Craft Beer sich entwickelt hat, aber hallo, wir sind ganz am Anfang. Und wir müssen dran glauben, sonst hätten wir das auch nicht gemacht, dann hätten wir uns nicht so verschuldet, dass sich das Ganze weiterentwickeln wird, dass es irgendwie mal eine Chance gibt, da rauszukommen aus den roten Zahlen, die wir angenommen haben und tun alles dafür. Und das geht nur, wenn mehr und mehr Fans, Freunde, Families, normale Menschen anfangen, Bier zu hinterfragen, zu sagen, wir wollen auch mal was Schmackhaftes und nicht unbedingt nur ein Markenbild trinken.
Das müssen wir den Leuten noch mit auf den Weg geben, damit sie es lernen.
Ich glaube auch zugängliche Biere, so ganz klar. Also wie gesagt, bei den Unmengen an IPAs, die wir getrunken haben, da freuen wir uns, wenn wir mal unser Imperial Lager oder unser Helles trinken. So einfach, weil, ja, es gibt. Wenn wir wollen, können wir schon die verrückten IPAs oder Sauerbiere und trinken, die wichtig sind und toll sind und spannend sind. Aber davor und danach bitte ein helles oder ein schönes Lager, ja, so. Aber das eben nicht aus der Industriebrauerei.
Auf jedem Festival sieht man eigentlich, am Anfang stürzen sich alle auf die Spezialitäten, die abgedrehten Namen und probiert haben und abstimmen und Anzap, ja, ganz schnell. Und wenn sie sich dann eingetrunken haben, müssen sie immer neutralisieren und trinken relativ normale Biere. Das ist das Trinkverhalten. Ich glaube, das ist so die Schnittmenge. Und da bewegen wir uns irgendwie dazwischen in dieser Welt.
Schaut ihr euch eure Ratings an bei Untappd und rate ihr und so?
Ja. Er grinst. Jeden Tag.
Natürlich. Ja, nee, natürlich macht man das. Vor allen Dingen, wenn man halt mal was rausgebracht hat, wo man dann sagt, okay, schauen wir mal. Nee, es ist ganz interessant. Mein Gott, so ist es heutzutage eben. Der Mensch ist vernetzt und der Mensch wird um seine Meinung gefragt oder manchmal vielleicht nicht unbedingt gefragt, aber er gibt sie ab. Foursquare, wie auch immer, wie sie denn alle heißen, muss man halt dann einfach mal schauen. Keine Ahnung, ich wollte in ein Restaurant, ich bin in ein Restaurant und da hieß es dann, ja, die Bedienung war schlecht und ruppig und dann dachte ich mir, da gehe ich jetzt hin.
Davon brauchen wir mehr solche Leute.
Weil die haben, mein Gott, da war halt die Situation gerade so, dass es eben nicht gepasst hat oder der Gast war fürchterlich oder keine Ahnung und ich hatte da halt einfach super Zeit und gut, also konnte mich nicht beklagen. Also was halt wieder eigentlich gegen solche Ratingportale und sowas spricht.
Du kannst ja verschiedene Sachen angucken. Einmal die Kritik, konstruktive Kritik oder einfach nur blöd. Gibt's schlechte Stimmung, schlecht aufgestanden, schlechten Sex gehabt oder was auch immer. Und dann siehst du aber auch, wow, da wird das getrunken? Wie, nochmal, wer hat uns in Kopenhagen in Schweden dabei oder so? Auch das macht dich schon ein bisschen stolz. Also wenn du anfängst aus so einer kleinen Butzelbude und es fängt langsam so an, sich auszubreiten und du siehst, welche Leute irgendwie mit dem Bier in Berührung kommen. Ich weiß nicht, ob das falscher Stolz oder Eitelkeit ist. Nein, das ist wichtig. Wir haben ja mehr tägliches Feedback als viele andere Brauer, weil wir eine Gastronomie haben. Mhm. Und ich freue mich über jeden Gast, der sagt, schmeckt irgendwie nicht oder wieso ist denn das so oder wow, ist das toll. Das ist unglaublich wichtig und das bestimmt unseren Alltag schon irgendwie mit, gar keine Frage.
Aber wir haben das nicht gestern mal geguckt, ihr liegt da ja eigentlich im Schnitt. Also sozusagen, also ihr seid, letztendlich sind ja fast alle Hamburger Kraftbrauer so auf einer Linie.
Ja, wir differenzieren zwischen zwischen den Heroes, die sind ständig verfügbar in Bieren und die dürfen mainstreamig besprochen werden.
Ja.
Und ich finde schon wichtig, bei den Limiteds mal so
Peaks zu haben.
So 3,8, 3,9
oder
so.
Ja, ja, ja.
Und,
das ist ja
gleich so mit den Standards.
Nein, das geht gar nicht. Wer kann denn schon Helles bewerten?
Ja. So. Aber es ist ja auch letztendlich Sierra Nevada oder so, hat ja auch einen Schnitt von 3,5 oder so. Ja. Also da liegt ja im selben Bereich. So.
Ja, das ist ja nichts Verkehrtes. Die Frage immer, wie willst du das deuten?
Ja.
Und wenn du dir intern sagst, wir wollen Biere machen, die eine hohe Drinkability haben und auch geilen Scheiß. Und geiler Scheiß kriegt ja nur Punkte. Mhm. Das andere ist irgendwo dazwischen. Mhm. Dann ist das jetzt erstmal, irgendwo ist das ja eine Wahrheit.
Ja.
Die muss man akzeptieren. Und die andere Wahrheit ist zu sehen, wie viel haben wir eigentlich letztes Jahr, als der April so bombig war, verkauft? Und wo stehen wir dieses Jahr? Mhm. Auch das ist eine Wahrheit.
Mhm.
Und der April ist nicht so toll wie im letzten Jahr, aber absatzmäßig, Schritt nach vorne.
Mhm.
Letztes Jahr war es ab 2. April bombig.
Mhm.
Die gehen gerne im Sommer.
Mhm.
Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Sind zwar wir, hier haben wir viel mehr Stellschrauben in der Hand, um Sachen zu beeinflussen. Aber wir wissen ja auch, welche anderen Gastronomen uns featuren und so. Und all das musst du, glaube ich, auch berücksichtigen, um nicht nur in den blauen Dunst hereinzubrauen, sondern zu sagen, wo müssen wir ansetzen, wo können wir optimieren, wo haben wir bei einem Standardbier Sachen, die eher kritisch immer wieder aufpoppen. Das ist dann Feintuning. Das ist jetzt vielleicht nicht so sexy, wie immer wieder eine große Idee in die Welt zu setzen, aber davon leben wir auch. Ne? Mhm. Ganz, ganz wichtig.
Klar.
Das zu nutzen, definitiv. Landschaftsgärtner sein, Tobi? Du warst zwischendurch mal Landschaftsgärtner. Ach,
ich war
manchmal zu viel mit dem Rauch.
Vorletztes Wochenende war ich erst wieder Landschaftsgärtner.
Ich habe lange Beine gemacht.
Viel Erdreich bewegt und.
Wohnst du denn in Stade eigentlich? Oder?
In Himmelpforten beim Weihnachtsmann. Der ist mein Nachbar.
Der Weihnachtsmann.
Ja, genau.
Habt ihr denn mal Bart-Competition oder was? Das ist
die Challenge.
Genau, also bin ich jetzt daheim.
Okay, manchmal geht es noch zurück. Habt ihr sonst noch Pläne für dieses Jahr? Die irgendwie auf dem Zettel sind.
Ihr seid viel auf Festivals.
Ihr seid wahnsinnig viel unterwegs.
Und diverse Festivals auf jeden Fall.
Demnächst liegt ein Black Food Market an.
Genau.
Solche Geschichten. Ihr seid da echt vielfältig unterwegs. Finde ich beeindruckend.
Also wir sind ja losgeworden mit, sagen wir mal, der ersten Generation von Brauern, Craft-Brauern in Deutschland. Die kamen damals ins alte Mädchen auf die ganzen Craft Beer Days, die wir ins Leben gerufen haben und so weiter.
Schon vor der Eröffnung vom alten Mädchen.
Ja, und als es damals losging, waren wir so ein paar Buddies und Freunde und das war irgendwie, wow, was für eine tolle Branche. Alle mögen sich, sind nett miteinander. Das hat sich zum großen Teil auch noch so gehalten. Und dann kamen sowohl neue Projekte,
größere Projekte, mittelgroße Projekte, Industrieprojekte, wie auch immer. Und die erste Generation wird dann auch irgendwann müde, weil es so verdammt anstrengend ist, 5 Tage zu arbeiten, auf ein Festival zu gehen, Sonntagabend zurückzukommen, Montag wieder in die Brauerei. Scheiße, ist das anstrengend. Und als wir angefangen haben zu sagen, so, jetzt wollen wir es wissen und jetzt machen wir nicht nur eine Gastro, sondern auch eine eigene Brauerei. Und wir sagen, wir dürfen niemals den Fuß zu dem ganzen Thema, da entsteht was, da ist immer noch Bewegung drin, Festivals. Und wir machen auch viele, nicht nur Bier- oder Foodlover-Festivals, sondern auch andere Festivals, die mit Manufakturprodukten, Mode zu tun haben und so weiter. Und wir haben gesagt, wenn wir den Anschluss verlieren, dann sind wir eigentlich alte Säcke. Yes. Ja, dann sind wir so die Sugar Daddies, die irgendwie Kohle, Brauerei, kriegen wir schon irgendwie hin und lassen die Jungs mal tanzen. Sondern wir bewegen uns immer wieder dorthin und stehen dann auch, genau, 15 Stunden mit Anreise
hinterm Hahn. Ihr steht selber hinterm Hahn, ne? Also auch gerade im alten Mädchen und so weiter, also beziehungsweise beim Craft-Bier-Tag, irgendwie sieht man euch auch immer selber hinterm Hahn. So. Ja. Ja.
Also, wäre gemein, wenn ich jetzt sagen würde, ja logisch immer, aber ich bemühe mich so oft wie möglich. Axel kriegt es noch häufiger hin, Tobi ist oft da.
Er hat ja auch das Vorteil, dass seine Kinder schon Teens sind.
Ja, so, meine Töchter kann ich jetzt mittlerweile einordnen, die sind schon dabei. Genau, die wissen wenigstens, was sie erzählen haben, weil die gut erzogen sind.
Mit denen würde ich mich auch in der Nahen stellen. Ich muss dann ja mit Axel oder Tobi da stehen.
Deshalb haben wir ja kein Traffic. Wenn meine Töchter hinter dem Tresen stehen, dann ist das eine ganz andere Situation. Nein, das ist auch wirklich ganz nüchtern. Es ist so schwer, eine Woche hart durchzukeulen, dann am Wochenende noch hin. Das ist nicht einfach, aber nicht aufhören zu jammern. Es ist ein Teil unserer Aufgabe, dieses Thema Bier Menschen näher zu bringen und nicht nur auf Festivals, wo ewig die gleichen kommen, sondern es kommen ja immer mehr normalere Menschen dahin. Wie schön, wie toll, dass wir nicht in so einer Nische uns bewegen und immer nur den gleichen Buddies auf die Schulter klopfen, sondern völlig neue Leute erleben, die Thema Bier jetzt gerade erst entdeckt haben. Gestern haben sie gehört von einem Freund und gesagt, das ist ja ein Thema für mich. Das ist ja echt lecker.
Ja.
Und das ist unser Job. Und wir haben keine anderen Instrumente, keine besseren. Wir können nicht Marketing mit Kampagnen und diesem und jenem. Wir machen ein bisschen Social Media. 1:1 Leute abholen, zu erzählen, warum wir es so machen, wie wir es machen. Heute mal sehr ausführlich, manchmal kürzer. Und probier es einfach mal und dadurch die Fanbasis für unser Thema, weil wir sind ja ein Schwarm. Also das immer, darf man nie vergessen, wir bewegen uns immer im Schwarm und das sagen wir auch. Deshalb nach wie vor Biere von befreundeten Brauern, deshalb hier eine DJ-Battle mit anderen zusammen. Wir können auch sagen, nee, jetzt mal nur Überquellen. Nein, immer mit anderen zusammen, weil wir dadurch eine breitere Basis schaffen in Deutschland. Dadurch überleben wir oder haben wir überhaupt eine Chance, uns weiterzuentwickeln. Und hoffentlich bleibt es noch ganz lange so, dass wir gut miteinander auskommen. Daher sind wir nach wie vor auf den Festivals, weil wir jedes Mal neue Fans, Gäste, Gastronomen, Händler kennenlernen. Es passiert immer irgendwo was, wenn man aufmerksam damit umgeht.
Aber ihr macht wenig Kollaps, ne? Weil du sagst, alles miteinander, also brautechnisch macht ihr jetzt nicht so viele Kollaps wie vielleicht andere, oder?
Das ist richtig. Das liegt daran, nein. Wie sage ich das am besten?
Tobi, was
eigentlich? Ja, Tobi ist ein bisschen scheu, muss man dazu sagen.
Beißt die immer weg.
Obwohl er die ganze Zeit redet, wie ihr merkt. Ist aber an sich ein ganz scheues Reh, ein kleines Rehkitz. Nein, wir fanden es eigentlich total langweilig. Also das ist vielleicht auch ein Resümee. Als wir hierher kamen, dachten wir müssen nicht das machen, was wir, wie gesagt, schon 5 Jahre lang gemacht haben, was danach auch alle anderen gemacht haben. Nicht unbedingt von uns nachgemacht, das ist ja internationales Comment faire sozusagen. Sondern dass wir mal überlegen, was man noch anderes machen kann. Da sind uns ein paar Sachen eingefallen, wie das DJ-Battle oder das Brauer-Battle, als wir gegen Berlo angetreten sind und. Und haben uns gesagt, boah, nicht noch ein Tap-Takeover, boah, nicht noch ein Kolle. So. Das hat, ja, aber nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass es nicht Unmengen an geilen Brauern und geilen Brauereien gibt oder sowas. Ja. Überhaupt nicht. Es ist nur so, oh, irgendwie eigentlich langweilig. So, und da müssen wir ganz klar sagen, ja, selbst wenn es irgendwie langweilig ist, weil es alle machen, aber es ist auch vielleicht nicht immer unsere Aufgabe, das Rad ganz neu zu erfinden, sondern vielleicht kann man auch mal und sollte man auch mal Sachen machen, die anerkanntermaßen funktionieren und nett sind. Oh. Und so. Also das ist, glaube ich, der ganz ehrliche und einfache Grund, weshalb wir so wenig Kollaps gemacht haben. So,
aber ihr habt immer eine Challenge gemacht, glaube ich, ne?
Genau. Diese Challenge mit Berlo.
So traurig, dass wir dieses Jahr das nicht hinbekommen haben. Wir hatten unseren Lieblingsgegner wir haben ihm ein Hochwitzelschreiben geschickt.
Und es wurde von seinem Arbeitgeber weggebügelt, durften wir nicht machen. Es hat ihm unendlich leid, er ist zerbrochen, der hat heute gekündigt in der Großbrauerei. Nein, ein super Typ, wirklich. Ganz, ganz toll, mit einem klassischen deutschen Bierstil. Und er ist zusammen und jetzt ja, läuft so seine Scheidung mit seinem Arbeitgeber, wow. Egal.
Und
Nein, wir denken immer in dem Ansatz gemeinsam und mehr und so weiter. Und die erste Collab-Geschichte, die wir gemacht haben, ist mit Jeff Meisel und Ratzern. Das war, wow, war was so eine damals Bombe. Citrilla, eins der bestbewertetsten Ratzern-Biere, die es jemals gab. Wenn man sich Citrilla mal anguckt, vor 6 Jahren, Wahnsinn. Und das war damals für alle Medien auch, die da waren, da war richtig viel los.
Wow. Du musst halt immer eine Story zu erzählen haben. Ne? Am Ende muss man immer auch eine Story zu erzählen.
Aber es waren ja auch die Leute da. Also die, klar. Und es war auch ein Produkt da und jeder hat das Citrilla mit, damals hatte das 7,5% plus. Und wir haben gesagt, wie geil ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Und das macht ihr mit einer Brauerei? Eurem Gegner? Ja. Das nennt man Collab? Ja. Und jetzt ist es so ganz normal. Ne?
Ja, ja.
Also wir machen es immer kompliziert.
Okay, ihr macht nicht das, was die anderen machen? Dann sind wir wieder bei den Plänen, neue Pläne, was die anderen nicht machen?
Also die können wir natürlich alle nicht verraten, logischerweise.
Ach, das ist so traurig. Nein, das war so plump nett von mir gefragt.
Ja, ja. Da konnte ich auch nicht anders antworten. Nein, ganz viele Sachen, die wir vorhaben, von denen wir hoffen, dass wir die Hälfte umgesetzt bekommen, neben dem ganzen täglichen Irrsinn, den wir hier haben. Wir sprachen schon über den Schulgarten, was echt ein großes Projekt ist, das da alles so hinzubekommen, dass das dann auch funktioniert, gepflanzt wird und so weiter.
Und keine vom Dach fällt.
Solche Sachen, die dazu kommen, dann natürlich jeweils für unsere Bierstile besondere Sachen, neue Pizzen, Sommerfest, an Festivals teilnehmen. Wenn du jetzt in den Kalender guckst, da sind gar nicht mehr viele Wochenenden frei, wo wir überhaupt gleichzeitig in Hamburg sind, und um was machen zu können. So, wir werden mehr Collabs machen, auf jeden Fall, jetzt wo ihr es sagt. Nein, haben wir schon vorher schon gedacht. Wir wollen schauen, da ein klein wenig unseren Weg zu gehen und uns noch ein paar spannende Sachen zu überlegen und vielleicht aber auch nicht nur vielleicht, wir wollen nicht krampfhaft Sachen anders machen, aber sagen wir mal, es langweilt einfach, Sachen so zu machen, wie andere sie machen oder wie man sie immer gemacht hat. Also es ist eher das. Ja. Es geht nicht darum, wir müssen unbedingt anders sein, überhaupt nicht. So, aber es ist toll, finden wir, wenn man Dinge weiterentwickeln kann. Und das war auch die größte Motivation damals für die Craft Beer Days, weil man schon in den USA gesehen hat, wie das Thema wird, wenn es sehr durchkommerzialisiert ist, das Craft Beer. Und man hat es dann auch an einer großen Fachausstellung oder Messe in München gesehen, wie es aussieht, wenn es durchkommerzialisiert wird. Nämlich die mit dem meisten Budget haben die Messehostessen am Eckstand stehen. So, und die mit einem kleinen Budget für einen kleinen Messestand stehen weiter hinten am Rand. Und das finde ich scheiße. So, ja. Dafür gibt es Riesenmessen, die so funktionieren. Aber das war für uns wirklich so mit bisschen Sendungsbewusstsein einer der Gründe, weshalb wir die so forciert haben, die Craft Beer Days, weshalb wir die auch in Berlin gemacht haben. Um diesen Gedanken, jeder kriegt denselben Stand. Den bringt er sich nicht mit, sondern jeder kriegt denselben Stand, jeder kriegt dasselbe Rückbuffet, Rückwand. Und wir teilen auf, wo die stehen und nicht, wie gesagt, wer am meisten Geld zahlt.
Ja, ja.
Das finden wir nach wie vor ein geiles Konzept und freuen uns auch, dass das so weiter fortgeführt wird. Und mit diesen Gedanken auch an neue Dinge ranzugehen und Bier auch zu verknüpfen mit anderen Sachen, dass es nicht immer nur Bier, Bier, Bier ist. Wir haben auch den Nachbarschaftsmarkt gemacht, damals im alten Mädchen, mit Dani Quillage zusammen. Auch ganz toll. Design, kleine, lokale Produzenten und Bier und Essen und alles auf dem Hof. Und natürlich jeder, der da einen selbstgemachten Hotdog verkauft, nimmt Geld ein, welches wir nicht einnehmen, obwohl wir da ja eigentlich das Essen machen. Nur wenn man so denkt, dann wird man auch nicht weiterkommen, beziehungsweise dann landet man irgendwo da, wo eigentlich die Riesenbrauereien ja seit 10 Jahren sind.
Ja,
so,
ja.
Und also das ist tatsächlich das soll nicht ganz so pathetisch klingen, aber das ist das, was uns Bock macht und was es uns antreibt. Wenn man aber nebenbei immer noch auf den Festivals ist und auch zugegebenermaßen hier die ersten 1,5 Jahre sehr fordernd waren, Personalwechsel, Küchenwechsel, den Ort hier überhaupt erstmal kennenlernen, da brauchst du erstmal ein Jahr, um zu sehen, okay, wie ist das denn im Winter an einem Dienstag, wie ist es an einem Freitag, wie ist das mit Events, wie ist das mit Gruppenbuchungen und so weiter. Bis wir das erstmal auf dem Zettel haben, das hat uns sehr viel Kraft gekostet, muss man echt sagen. Und da können wir jetzt so ein bisschen befreiter in die Zukunft gucken.
Ja. Ich habe mal eine Frage zum Schluss.
Und zwar ist diese Frage immer nach dem persönlichen Lieblingsbier sozusagen. Welches Bier würdet ihr mitnehmen, wenn ihr auf eine einsame Insel verschlagen werdet? Dass ihr den Rest eures Lebensendes trinken müsstet.
Ich kann nicht anfangen.
bei dreien denkt jeder, der andere muss anfangen.
Ich habe eins.
Ich würde von Stiegl das Kolumbus mitnehmen.
Okay. Tobi.
Irgendein Kracher, irgendwas Starkes, weil das ist dann lange haltbar.
Einsame Insel, traurig, immer jeden Tag wegschießen.
Nee, aber das kann dann nicht kippen und hält dann lange.
Wie heißt das?
Imperial
Russian Quadruple.
Ja, irgendwas von den Kollegen aus Richtung Stellingen, von Buddelship, die haben da, wie hieß das? Es ist irgendwas Schwarzes. Aus dem Lafroig-Fass. Mein Gott, wie hieß das? Moorbrand, glaube ich.
Okay.
Sowas. Das hebt dann lange. das wäre jetzt mein Ansatz.
So breit, kannst du entscheiden jetzt.
So breit unter der Palme.
Nee, aber halt einfach lange haltbar. Ne?
Ah, sehr schön.
Es kommt darauf an, ob es eine tropische Insel ist oder eine irgendwo im Norden. Ne?
Antarktis.
Da würde ich, glaube ich, unser erstes Julebrück mitnehmen. Um da mal ein Gegengewicht zu
setzen. Auf die tropische oder auf die...
Im Norden. Auf eine tropische Insel würde ich einen Naipa mitnehmen. Natürlich unser Naipa.
Sehr klar. Ja, super. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, danke euch, dass ihr so lange zuhören konntet. Auch allen Zuhörern.
So zäh war dieser Podcast, glaube ich, nicht, dass wir die Zuhörer damit gequält hat. Wir haben auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch mit denen gehabt. Und ich finde es immer wieder schön, wie mit der Inselfrage umgegangen wird. Die sorgt ja immer wieder für Spekulationen. Patrick gehört ja zu denen, die tatsächlich auch gefragt haben, ist es eine warme oder eine kalte Insel? Die meisten gehen ja davon aus, dass es eine warme Insel ist.
Denkt man bei einer Insel immer dran. Also die einsame Insel ist, glaube ich, immer so erstmal im Kopf so eine warme Insel. So die man so sieht, die Insel, wo die eine Palme drauf ist.
Ja, das ist, glaube ich, das Bild, das alle verbinden. Allerdings einige offensichtlich nicht. Die denken sich, vielleicht ist man dann auch auf einer Insel mit so einem Iglo drauf. Auf jeden Fall ist diese Frage anscheinend gar nicht so schlecht. Sie ist uns ja jüngst in einem recht jungen Bierpodcast aus Hamburg wieder begegnet. In genau derselben Form ist die dort gestellt worden. Da freuen wir uns doch, wenn wir da mit gutem Beispiel vorangehen.
Coole Jungs, die eine Menge erlebt haben und die viel in der Welt rumgekommen sind und einiges zu erzählen haben. Und diesmal haben wir natürlich nicht nur über Bier geredet, sondern auch viel über Gastro, weil das natürlich auch Teil ihres Geschäfts ist. Aber viele tolle Informationen, die rübergekommen sind.
Zumal Bier ja irgendwie in der Gastro ein wichtiges Thema ist. Irgendwie muss es ja zu dem Konsumenten kommen. Das ist natürlich ein wichtiger Weg. Wie kriegt man das Bier rein in den Handel und in die Gastro?
Wie kriegt man das Bier in den Konsumenten?
Ach, genau. Kommen wir zu den Bieren, die wir hier getrunken haben. Die gingen ganz gut rein, zumindest.
Die gingen tatsächlich ganz gut rein, genau. Wir haben das von Lowlander, das Ginger and Kaffir Lime, haben wir bei einem Dinner ausprobiert, praktisch als Begrüßungstrunk, wo es auch ein bisschen wärmer schon war. Und das hat ja nur 2,5% Alkohol. Das heißt, wenn man davon einen Schluck vorwegnimmt, haut es auch nicht gleich auf den Kopf. Und es ist ja eher, es ist halt ein bisschen wie ein Gingerbier. Man merkt aber, dass halt eben auch Alkohol drin ist und der Ingwer kommt ziemlich durch und das leicht Limettige auch. Der besondere Twist ist aber halt der Darjeeling-Tee, der so einen ganz besonderen Charakter gibt und ich fand es wirklich so als Getränk an einem warmen Tag, um so ein Dinner einzustarten, ganz optimal eigentlich.
Ja, es erinnert nicht an das klassische Bier, das man dann vielleicht so im Kopf hat. Also der ein oder andere, der jetzt nicht so experimentell drauf ist, kann vielleicht sagen, das hat echt nicht mehr viel mit Bier zu tun. Ich finde, die Jungs von Lowlander machen ganz großartigen Kram. Also wir haben die ja kennengelernt auf dem Spring Beer Day und haben mit dem auch ein kurzes Gespräch geführt. Könnt ihr in einem unserer Podcasts nämlich auch reinhören.
Ja.
Ich glaube, es war die Nummer 23.
Das war der vorletzte, denke ich.
Ja, genau. Die Nummer 23. Wirklich ganz, ganz coole Jungs und diese Botanical-Nummer, die da fahren, die gefällt mir schon sehr.
Ja, im ersten Moment, wo man erstmal, also ich bin auch jemand, der immer denkt, irgendwie muss das unbedingt in ein Bier rein und ist das dann noch Bier, aber so ist auf jeden Fall ein spannendes Getränk und es ist halt eben halt auch irgendwo dazwischen. Es ist halt nicht wie so ein Gingerbier, so ein alkoholfreies Gingerbier, sondern es ist ja was ganz Eigenes.
Was sagen wir denn zu dem zweiten, was wir hier haben, das Rauchpilsener von Ratsherrn?
Ja, da war ja der Plan, das zusammen mit Spargel zu genießen und das hat sehr gut funktioniert.
Hat super zusammen gespielt tatsächlich. Also schöne Kombi. Wir waren ja Anfang des Jahres in Bamberg und Bamberg ist ja irgendwie eine Rauchbierstadt. Natürlich haben wir dort auch ein Schlenkerle getrunken. Das ist natürlich wesentlich mehr drauf als jetzt dieses Stück, ist ja sehr schlank dagegen. Also beim Schlenkerle hat man ja wirklich den Schinken direkt in der Nase und dann auch auf dem Gaumen.
Weitaus gewöhnungsbedürftiger, so muss man sich erstmal sehr warm trinken.
Intensiver, genau. Und das ist natürlich geradezu dezent dagegen, aber trotzdem nicht langweilig.
Überhaupt nicht. Und war zum Spargel tatsächlich wirklich perfekt, weil dadurch, dass wir nun kein Fleisch essen, essen wir da eben halt auch keinen Schinken dazu. Und da dann irgendwie den Rauchgeschmack vom Bier zu kriegen, ist eigentlich eine ganz feine Sache.
Du meinst, das ist sozusagen die Mogelpackung für Vegetarier?
Die Mogelpackung
für zur Vegetarier. Zur Spargelzeit.
Ja, ja. Absolut.
Statt Parmaschinken. Prima, dann haben wir auch den Link, warum man dann dieses gute Stück trinken sollte.
Ja,
als genau. Vegetarier gerade.
Vegetarierbier.
Geht aber auch als Fleischgenießer.
Denke ich auch, ja. Regine, Termine, Termine, Termine. Was für ein Reim.
Jawohl, ich bin hier die Terminmaus in unserem Team. Ich komme mal zum Schluss mit den Terminen um die Ecke. Wir haben 4 schöne für euch herausgesucht. Und zwar 31. Mai starten wir mit dem Beer and Cheese Takeover mit Wild Beer bei Brausturm in Hamburg. 7. und 8. Juni Berlo Brewfest bei Berlo in Berlin. Wenn ihr mehr über Berlo erfahren wollt, auch da waren wir schon zu Gast und haben einen super Podcast mit denen gemacht. Findet ihr auch in unserer Podcast-Folgenliste. 7. Juni Blackwell Tap Takeover in der Orlam Bar in Hamburg bei Buddelschip. Und am 23. Juni Bier aus dem Norden, Freilichtmuseum Kiekeberg. Wir persönlich waren noch nie dort.
Es da wurde wollten wir uns schon aber, immer mal hin. Ne?
Es wurde uns von ganz vielen kundigen Menschen sehr, sehr ans Herz gelegt. Ich glaube, wir sollten das dieses Jahr mal hinkriegen.
Wir versuchen es.
Wir geben alles. Also vielleicht sehen wir uns dort. Das waren die Termine.
Ja.
Findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Und ihr findet uns natürlich auch auf den Socials, Instagram und Facebook. Folgt uns da gerne. Und wie gesagt, auf unserer Homepage www.hopcast.de. Wir haben noch einen Punkt, auf den wir noch kurz eingehen wollten.
Ja, in eigener Sache ganz kurz. Wir haben ja mal nachgefragt beim vorletzten Podcast, glaube ich, wie es für euch so ist. Ist es für euch mit der Audioqualität okay, wie wir das machen? Ist es gut, dass wir dahin gehen, wo das Bier passiert und mit allem zu kämpfen haben, was rundherum passiert an Nebengeräuschen? Und wir bedanken uns für das Feedback von einigen Menschen, die gesagt haben, ja, macht weiter so, man kann das ja alles verstehen und geht lieber dahin, wo spannend ist. Das mögen wir. Und ich denke, genauso werden wir weitermachen.
Hat uns total gefreut.
Ja.
Tatsächlich gab es keinen einzigen, der sagte, oh, ich finde es schwierig.
Ja.
Und insofern, genau, machen wir weiter wie bisher. In diesem Sinne, für heute machen wir erstmal Schluss, aber wir hören uns bald wieder.
Genau.
Und wie ist das noch beim rosa-roten Panther?
Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage.
Genau, wir sagen Tschüss und
Ahoi.
Ahoi.